Ein Leseabend mit Roman Motzkus. Romo 83. Ein deutsches Football-Leben.
Mein Buch über meine Karriere im American Football.
Live auf meinsportradio.de und in der kostenlosen App für iOS und Android.
So, guten Abend an alle Zuhörer da draußen. Guten Abend an die, die es hierher geschafft haben. Ich begrüße euch hier in der Sendezentrale von meinsportradio.de. Wir sind zu Gast bei Robert Vogel und seinen Kollegen. Und wir sind heute hier, um mit Roman Motzkus aus seinem Buch über seine Spielerkarriere etwas zu erfahren, etwas noch so mit Roman zu fachsimpeln. Und ich übergebe dann hiermit auch gleich an den Autoren.
Bin ich schon live? Okay, ja, da bin ich natürlich schon da. Ja, herzlich willkommen. Wir sind hier heute in den heiligen Hallen von meinsportradio.de. Und ich freue mich sehr über die Einladung, dass ich hier sein darf und über mein Buch, was ich im Frühjahr diesen Jahres geschrieben und im September diesen Jahres veröffentlicht habe, zu sprechen. Vielleicht mal ganz kurz vorab, bevor wir aus dem Buch ein bisschen was zu hören bekommen, wie es dazu kam. Vor gut einem Jahr war es mal eine nette Twitter-Begegnung, die ich mit meinem jetzigen Verleger Johannes Buslei, den ihr ja gerade gehört habt, hatte, der mich dann angeschrieben hat und gesagt hat, Mensch, Roman, wie wär's denn mal, wenn du ein Buch schreibst? Da habe ich gesagt, bist du denn verrückt? Warum soll ich ein Buch schreiben? Wer will denn was von mir wissen? Und irgendwie kam das wohl, dass er in seiner Freundschaft und Bekanntschaft rumgefragt hat und auch bei dem ein oder anderen Twitter-User, der sich mit RAN NFL bei ProSieben Max und Sat1 und jetzt ProSieben tummelt, sich ein bisschen unterhalten hat und gesagt hat, Mensch, da wären aber genug Leute, die wissen wollen, wie du zum Sport gekommen bist, wie du zum Football allgemein gekommen bist, was du gemacht hast in deiner aktiven Zeit und wie du auch bei RAN NFL gelandet bist. Und da dachte ich mir, naja, nett, aber ich habe ein bisschen viel den Kopf voll im Moment während der Football-Saison, frag mich doch noch nach dem Super Bowl nochmal. Und das hat genau 2 Tage gedauert, dann klingelte das Telefon und Johannes war dran. Und dachte ich mir, okay, dann hör dir mal an, was er gerne möchte. Und dann haben wir uns, das war Anfang Februar, haben wir uns dann Anfang März bei mir zu Hause in Berlin zusammengesetzt. Er hat sich den weiten Weg aus Essen gemacht und hat mir dargelegt, was er gerne vorhätte, warum er Interesse daran hat, dass ich in seinem Verlag schreibe, warum er den Verlag gegründet hat und worum es dabei auch geht. Und der Randbreitenverlag, der sagt ja eigentlich auch schon einiges, dass es um Randsporten geht, die aber einer breiten Masse inzwischen dann verfügbar gemacht werden soll. Und da passte es halt auch, über American Football zu schreiben und dann quasi über mich zu schreiben. Was zum Anfang ein bisschen fremdlich war, dass ich selber über mich reden sollte, aber nach den ersten 10 Seiten ging es dann einigermaßen. Dann habe ich dann doch dazu gefunden, öfter mal das Wort ich und meine Kollegen dann sozusagen auch mit reinkommen zu lassen. Ja, und dann haben wir uns, wie gesagt, zusammengesetzt, haben einen Vertrag, einen Verlags- und Autorenvertrag ausgehandelt, der mir dann erlaubt hat, eigentlich wirklich freie Gestaltung zu haben und zu sagen, ich mache das, was ich möchte. Und dann habe ich relativ lange nachgedacht, was ich überhaupt in dieses Buch reinstecken sollte. Und es hieß zum Anfang, mach mal so 100 bis 110 Seiten Taschenbuch. Ich dachte mir, ja, hast ja 3-4 Monate Zeit, das passt schon. Dann habe ich angefangen zu schreiben, nachdem ich überlegt hatte, welche Themen da rein sollten. Und wenn man über 30 Jahre Football schreiben soll, dann werden 100 Seiten ein bisschen knapp. Aber es ging. Ich hatte dann eigentlich am Ende der Frist das auch relativ gut hinbekommen, das fertig zu machen, und hatte gute 100 Seiten geschrieben. Ohne Bilder, ohne Absätze und so weiter. Da dachte ich mir, das würde dann auf 110 Seiten kommen. Und ein paar Tage später klingelte wieder das Telefon und dann hieß es, Roman, wir müssen reden. Da habe ich schon Angst gehabt, oh Mist, war doch zu wenig. Und da hat er gesagt, du hast wohl anscheinend irgendwas in der Formatierung nicht ganz richtig gemacht, weil es sind nicht 100 Seiten, sondern es sind 244 geworden. Und das lag daran, dass ich mir zwar eine Normseite runtergeladen habe aus dem Internet, von einem Link, den mir Johannes geschickt hat, war aber leider das normale Buch und nicht das Taschenbuch. Und dadurch ist dieses Exemplar, was ich hier habe, was die freundlichen Zuschauer, die heute auch hier sind bei meinem Sportradio, in meiner Hand sehen, ein bisschen umfangreicher geworden ist. Aber ich dachte mir, bevor wir dann Teile rausnehmen oder kürzen, macht das nichts, macht keinen Sinn, sondern wir machen das Ganze doch als dieses Thema. Da musste man halt dementsprechend den Preis ein bisschen anpassen. Aber ich denke mal, für das, was man da über mich erfährt, ist es dann durchaus wert. So, jetzt haben wir ganz viel schon über die Entstehung und über das Drumherum der Mannschaft erzählt. Und ich denke mal, ich steige einfach mal ein. Und zwar habe ich mir zwei Kapitel rausgesucht. Einmal, wie ich im Endeffekt Football kennengelernt habe, beziehungsweise wie ich angefangen habe. Denn meine Anfänge waren 1988, da hatte Deutschland noch eine Mauer und Bundeskanzler Kohl war noch an der Regierung. Und das war ein bisschen ungewöhnlicher Weg, weil ich habe jahrelang Leichtathletik betrieben, war Zehnkämpfer und hatte keine Lust mehr alleine rumzulaufen und bin dann quasi durch meine damalige Freundin bei den Spandauer Bulldogs gelandet, die zu dem Zeitpunkt gerade frisch gegründet waren und ja eigentlich noch kein wirkliches Team hatten. Und da hat sich dann einiges abgespielt und komischerweise bin ich dann aus der vierten, damals der niedrigsten Liga, relativ schnell zur Bundesliga gekommen. Und das Kapitel ist überschrieben mit dem Titel Der Weg von der Bulldogge zum Adler. 1988 gab es noch nicht so viele Footballvereine in Deutschland. Meistens musste man sich als Abteilung in einem Sportverein angliedern, um überhaupt Trainingsplätze und Trainingszeiten zu bekommen. Die Spandauer Bulldogs machten es anders. Als eigenständiger Verein trat man in der neuen Aufbauliga an. Das war zu dem Zeitpunkt die vierte und unterste Spielklasse. Es gab im Verein auch nicht wirklich viele Trainer, schon gar nicht wirklich Ausgebildete. Das Training wurde von ehemaligen Spielern anderer Vereine geleitet, unter anderem meinem Kumpel Uwe, der bis zu seiner Verletzung immerhin in der B-Mannschaft der Berlin Adler gespielt hatte. Er konnte als ehemaliger Defense-Line-Spieler der Verteidigung der Bulldogs einiges beibringen. Außerdem fuhren wir oft gemeinsam zum Training. Wir hielten auf dem Rückweg oft an unserer Lieblings-Fastfood-Bude an und aßen dann noch jeder mindestens 2 bis 3 Tempelhofer. Das waren Cheeseburger nach geheimem Hausrezept der Imbissbesitzerin. Der Imbiss war genau gegenüber von der Wohnung von Börge, meines Schulfreundes und Wegbegleiters aus der Grund- und Oberschule. Er ließ sich gemeinsam mit mir auf das Abenteuer Football ein. Ich hatte ihm von meinem ersten Training erzählt und als ehemaliger Handballer war er gut vorbereitet. Als wir endlich unsere erste Football-Ausrüstung bekamen, wollten wir natürlich gleich loslegen. Wir gingen also in den Park um die Ecke und zogen unsere Pads an. Dann traten wir 1 gegen 1 an. Immer wieder, einer mit dem Ball, der andere musste versuchen zu tackeln. Ohne dass wir auch nur die leiseste Ahnung von der Technik hatten. Aber darum ging es auch nicht. Wir wollten zeigen, hey, schaut her, wir spielen Football. Das ging in der Zeit sogar so weit, dass wir mal extra mit der U-Bahn von Tempelhof nach Spandau gefahren sind. Das waren immerhin 24 Kilometer und dauerte 1 Stunde und 15 Minuten. In der Zeit kann man noch fast von Köln nach Düsseldorf fahren. In Berlin lediglich ein Bezirk zum anderen. Und wir wurden von vielen Menschen gesehen. Das war viel wichtiger. Natürlich sind wir normalerweise mit dem Auto gefahren. Entschuldigung. Uwe hatte einen Camaro und der fiel mindestens genauso auf wie 2 jugendliche Football-Neulinge in der U-Bahn. Außerdem kamen wir so viel schneller nach Hause und zu unseren Tempelhofern. Den Imbiss am Rathaus Tempelhof gibt es übrigens heute noch. Bis zum September 1988 hieß es dann also Training, Training, Training. Es gab auch mal ein Trainingsspiel gegen die Jugendmannschaft der Berlin Adler. Gespielt wurde in der Heimstätte der Adler, der Radrennbahn Schöneberg. Da kamen wir uns schon vor wie die NFL-Profis. Auf dem heiligen Rasen des deutschen Meisters. Gegen den Nachwuchs, das sollte doch eigentlich wohl ein grandioser Start in die Geschichte der Bulldogs sein. Wurde es aber nicht. Die Jungs zwischen 16 und 18 Jahren spielten uns schwindelig. Wir bekamen kein Bein auf dem Boden, beziehungsweise keinen Ball in die Luft. Entschuldigung. Etwas trocken hier. Dankeschön. Wir wurden regelrecht auseinandergepflückt und verloren 0-63. Oder vielleicht sogar noch höher. Ich habe nicht genau mitgezählt. Jedenfalls wurden wir ganz schnell auf den Boden der Tatsachen geholt. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, war, dass ich einige Jungs in Schwarz und Gelb bald wiedersehen würde. So, jetzt haben wir was gegen die trockene Luft getan. Und ich hoffe, der Frosch aus dem Hals ist jetzt raus. Im September startete die Saison der Aufbauliga. Die ersten reguläre Spiele der Bulldogs standen an. Das allererste wurde in Flensburg gespielt. Es gab eine deutliche Klatsche. Das störte allerdings kaum einen. Ich habe selten eine Mannschaft erlebt, die Niederlagen so schnell und so gut wegstecken konnte wie die Bulldogs. Da ärgerte man sich kurz, schüttelte sich kurz durch und auf der Rückfahrt wurde trotzdem gefeiert. Was mir aber von der Auswärtsfahrt im Gedächtnis geblieben ist, ist der Busfahrer. Wendegerd hat sich an diesem Tag seinen Spitznamen hart erarbeitet und redlich verdient. Ich wusste gar nicht, dass es auf dem Weg von Berlin nach Flensburg und zurück so viele Möglichkeiten gibt, einen Reisebus zu wenden. Glücklicherweise hat er immer die richtige Straßenseite gefunden und wir hatten genug Getränke an Bord. Die erste Saison der Bulldogs verlief wenig erfolgreich. Es gab eine Niederlage nach der anderen. Der entscheidende Moment kam für mich, als wir gegen die zweite Mannschaft der Adler spielten. Natürlich verloren wir auch dieses Spiel, jedoch konnten wir ab und zu mal andeuten, dass wir dazugelernt hatten. Auf der Tribüne im Mommsen-Stadion, ja genau, das Stadion, in dem die Adler ein Jahr zuvor den ersten deutschen Meistertitel gewonnen hatten, saß die halbe Mannschaft des deutschen Meisters und amüsierte sich köstlich. Unsere Offense war sehr einfach auszurechnen. Es gab im Prinzip vier verschiedene Laufspielzüge und vier Passrouten. Lauf links außen, rechts außen, links vom Center oder rechts vom Center. Die Pässe waren five and out, five and in oder halt das Ganze nochmal auf 10 Yards. Das lag vorwiegend daran, dass unser Quarterback damals auf eine längere Distanz nicht genau werfen konnte. Immerhin kamen die kurzen Dinger an und ich konnte als Tight End einige Bälle fangen und ein paar Yards nach dem Catch erzielen. Zu einem Touchdown sollte es nicht reichen, aber es war genug, um auf der Tribüne für Aufmerksamkeit zu sorgen. Nach dem Spiel kamen einige Adlerspieler zu mir und fragten mich, ob ich Interesse hätte, nach der Saison mal zum Training zu kommen. Wow, das waren nicht die aus der zweiten Mannschaft, sondern meine Helden vom Vorjahr. Das waren echte Footballspieler. Aber erstmal wollte ich noch die Saison entspannter zu Ende spielen. Die ging dann recht schnell vorbei. Ich erinnerte mich an die Gespräche nach dem Spiel gegen die Adler 2 und grübelte, ob ich den Schritt wagen sollte. Ich fragte natürlich auch Uwe, der damals sowas wie mein Football-Mentor war. Er bekräftigte meine Meinung, dass es ein Versuch wert sei. Im Dezember 1988 fing das Hallentraining für die neue Saison der Adler an. Ich packte meinen Mut in meine Sporttasche und machte mich auf den Weg zur Luise-Schröder-Halle in Wedding. Wieder so ein weiter Weg zum Training. Aber diesmal waren es etwas mehr nur als 20 Kilometer. Footballer werden im Winter gemacht. Genau wie in jeder anderen Sportart wird die Grundlage für eine gute Saison in der spielfreien Zeit gelegt. Deshalb kam zusätzlich zum Hallentraining auch noch der Sonntagslauf am Teufelsberg dazu. Was sich wie romantischer Nachmittagsausflug anhörte, hatte eher was mit dem Namen des Berges zu tun. Wieder einmal lernte ich meine Ausbildung zum Mehrkämpfer in der Leichtathletik zu schätzen. Denn der Berg aus dem Schutt des Zweiten Weltkrieges im Berliner Grunewald konnte echt teuflisch sein. Es war ein freiwilliges Training und längst nicht alle Spieler nahmen dieses an. Es ging mehrfach rauf und runter, den Skiberg hoch und wieder herab. Dann am Ende noch ein paar Sprintübungen. Das war beileibe nichts für die dicken Jungs der Linie. Aber für einen Wide Receiver mit 1,90 Meter Größe und 93 Kilo war das schon eher erträglich. Vor allem die gute Grundkondition war noch vorhanden. Bei jedem Anstieg war ich meinem Leichtathletiktrainer Herr Göbel dankbar, dass er mich die Jahre zuvor im Winter über die 25 Kilometer gescheucht hatte und in jedem Trainingslager die Bergläufe fester Bestandteil waren. Unvergesslich blieb mir aber das Weihnachtsfest 1988. Nicht, weil es so schöne Geschenke gab. Nein, das schönste Geschenk machten Christian Svalina und ich uns selbst. Der Heilige Abend fiel auf einen Samstag und am ersten Feiertag, also am Sonntag, wollten wir beide eine Sondereinheit absolvieren. Svali war gemeinsam mit mir von den Bulldogs zu den Adlern gewechselt. Er spielte Linebacker und war eines der größten deutschen Talente auf seiner Position. Wir beide trafen uns am Parkplatz des Teufelsberges und waren auch die einzigen beiden, die sich rausquälten. Dachten wir jedenfalls. Auf unserer normalen Runde kam uns nämlich doch noch einer entgegen, den wir aber gar nicht so genau kannten, der uns aber erkannt hat. Es war Horst Hotte Santo. Zu diesem Zeitpunkt, Ende 1988, schon ein alter Haudegen und Urgestein der Adler. Er spielte in der Defense Line, obwohl er nun wirklich nicht der Größte und Schwerste war. Hotte kam ursprünglich mal vom Vollkontakt-Karate. Er war, um es nett auszudrücken, etwas verrückt. Es gab die Geschichte, dass er mal einen Gegenspieler aus dem Stand mit einem Roundkick flachgelegt hat. Das war zwar ihm faul und wurde auch geahndet, aber das war ihm egal. Der hat genervt, war die lapidare Aussage dazu. Hotte war einer der fittesten Menschen, die ich je gesehen habe. Er fand es super, dass die beiden Frischlinge trotz Weihnachtsfeiertag trainieren wollten und er überzeugte uns mit einer flammenden Rede dazu, mit ihm gemeinsam zu trainieren. Ich weiß nicht mehr genau, was dabei alles gesagt wurde, aber es war viel. Wie hart man sein muss und dass sich Training auszahlt und so weiter und so fort. Christian und ich waren ja schon eine halbe Stunde unterwegs und dachten dann aber, naja, ein paar Bergläufe werden wir schon noch schaffen. Das war eine blöde Entscheidung. Ich bin noch nie so geschliffen worden. Immer wieder sind wir den Skiberg hoch und wieder runter. Die Treppen auf und ab und auch auf dem Rasen. Doch weder Svalli noch ich haben aufgegeben. Das beeindruckte Hotte und wir gewannen seinen Respekt. An den Rückweg zum Auto kann ich mich nicht mehr erinnern. Er muss ziemlich lang gewesen sein, so wie mir meine Beine wehtaten. Aber insgeheim war ich ziemlich stolz auf mich selber, dass ich es geschafft habe. Und ich denke, Christian war es auch. Dann war es soweit, es ging los. Ich hatte erwartet, dass jetzt das knallharte Footballtraining beginnt und war dementsprechend etwas unsicher. Schließlich hatte ich so gut wie keine echte Footballerfahrung. Das, was ich bisher gelernt hatte, war sehr rudimentär. Dass ich den Helm und das Schulterpad richtig rum aufsetzen konnte, war schon fast mein größter sportlicher Erfolg zu diesem Zeitpunkt. Aber das Gute war, wir brauchten im Wintertraining gar nicht die Helme und Schulterpads. Schließlich konnten wir in der Halle so gut wie nie mit Ausrüstung trainieren. Es ging um Konditions- und Koordinationsgrundlagen. Genau mein Ding. Schließlich war das Leichtathletiktraining noch nicht lange her und ich war körperlich topfit. Der Unterschied war zwar nicht mehr so groß wie bei den Bulldogs, aber ich war ganz vorne dabei, wenn es ums Laufen ging. Mein Riesenvorteil im wahrsten Sinne des Wortes waren meine großen Hände. Dabei konnte ich im Training extrem glänzen. Ich fing viele Bälle und zeigte mein Talent. Zusätzlich half meine Basketballerfahrung aus der Schulzeit. Zum Ende jeder Trainingseinheit wurde noch ein bisschen gezockt. Einige ballerten den Fußball aufs Tor, in der anderen Hälfte der Halle wurden Körbe geworfen. Und das war mein Glück. Wahrscheinlich hat keiner damit gerechnet, dass der Neue so hoch springen kann. Einige Blocks und Dunking später wussten sie dann Bescheid. Dadurch konnte ich schon mal ein paar Ausrufezeichen setzen. Ich durfte auch zum nächsten Training wiederkommen. Die Adler hatten 1988 einen Umbruch erlebt. Nach dem Meistertitel flogen sie auf Wolke 7. Der deutsche Verband hat das Endspiel ins Berliner Olympiastadion gelegt. Nach dem Erfolg vom Vorjahr dachten alle, jetzt machen wir die Hütte voll. Nur leider kam es nicht dazu. Im Sommer spielten die Adler in London in der Endrunde des Euro Bowl, der Champions League des europäischen Football. Nach dem 43-24 Viertelfinalsieg gegen die Grazer Giants scheiterten sie aber im Halbfinale mit 28-29 an den Amsterdam Crusaders. Dieses Turnier hinterließ Spuren und der Meistertrainer Billy Brooks musste gehen. Brooks war der Stern am deutschen Footballhimmel. Als First-Round-Pick der Cincinnati Bengals 1976 war der ehemalige Wide Receiver der erste große Name im deutschen Football. Insgesamt spielte er von 1976 bis 1981 bei den Bengals, San Diego Chargers und Houston Oilers und konnte 96 Catches für 1720 Yards und 7 Touchdowns erzielen. Nur half ihm das alles nicht mehr. Er wurde freigestellt und musste mit ansehen, wie die Adler zu Hause ihr Halbfinale gegen die Red Barons Cologne mit 7-25 verloren. Warum ich das alles so ausführlich erzähle? Weil das für mich eine glückliche Fügung war. Nach dem Scheitern der Adler und der verpassten Titelverteidigung wurde ordentlich Staub aufgewischt. Nicht nur Brooks ging, sondern auch sein amerikanischer Quarterback Gene Kennedy. Wie alle damaligen US-Spieler in der deutschen Bundesliga war Kennedy ein US-Soldat, der in Berlin stationiert war. Die Adler standen also ohne Headcoach und mit ihrem deutschen Backup-Quarterback René Schwabe da. Zwar traute man René zu, die Mannschaft zu führen, aber für den großen Wurf schauten sich die Verantwortlichen in den USA um. Zuerst wurde Sean Blair aus Kalifornien geholt. Ehrlich gesagt habe ich bis heute noch keine Ahnung, wie der Vorstand auf ihn gekommen ist. Sowas wie Internet und Bewerbungsvideos in den Social-Media-Kanälen gab es damals nicht, nicht mal in den kühnsten Träumen. Jedenfalls kam er Anfang des Jahres 1989 nach Berlin. Und da er keinen der Spieler wirklich kannte, fingen alle bei Null an. Das war meine Chance. Ich hatte mich entschlossen, dass mein Weg in der ersten Bundesliga weitergehen wird. Ich lackierte meinen Helm von Rot auf Schwarz um und konnte mir eine Nummer aussuchen. Nur welche sollte ich nehmen? Bei den Bulldogs hatte ich die 85. Die war bei den Adlern aber schon durch Thorsten Karol belegt, den wohl athletischsten und läuferisch elegantesten Receiver, den die Adler je hatten. Die 80, die mir aufgrund meines Vorbilds Jerry Rice von den San Francisco 49ers auch noch gefallen hätte, war ebenfalls schon besetzt. Gary Boss Hawk, eine Legende der frühen Adlergeschichte, trug diese Nummer. Da fiel mir wieder der Super Bowl 1985 ein. Kleine Anmerkung dazu, das war mein erstes Footballspiel, was ich wirklich gesehen habe. Und Willie Gold von den Chicago Bears war der Mann, der sich in mein Gedächtnis gebrannt hatte. Ein ehemaliger Leichtathlet, der nach seiner Hürdenläuferkarriere als Wide Receiver zu den Chicago Bears kam und den Super Bowl-Sieg über die New England Patriots seinen Stempel aufdrückte. Er fing im Finale 4 Pässe für 129 Yards und er trug die Nummer 83. Eine Nummer, die in der Historie der Adler bis dahin nicht besetzt war. Das war meine. Endlich ging es raus auf den Platz und wir konnten in voller Ausrüstung trainieren. Eigentlich war ich ja bei den Bulldogs als Tight End eingesetzt und bei den Adlern als Backup für den etatmäßigen Starter Florian Kneist vorgesehen. Jedoch wurde ich dann relativ schnell als Wide Receiver im Training eingesetzt. Das lag einerseits daran, dass ich etwas zu leicht als Tight End war und andererseits meine Geschwindigkeit besser außen eingesetzt werden konnte. Ich wurde allerdings auch ordentlich getestet. Und der Coach Sean Blair wollte herausfinden, auf welcher Position jeder Spieler seine Stärken hatte. Das galt allerdings vorwiegend für die Neuen. Die Assistentcoaches Marion Ratti und Andy Reichel kannten ihre Jungs ja vom Vorjahr. Bei den Rookies war Experimentieren angesagt. So landete ich dann plötzlich als Running Back hinter dem Quarterback, anstatt außen und weit weg vom Getümmel zu stehen. Nur gut, dass ich noch keine Erfahrung als Running Back gemacht habe, denn bisher war ich nur als Receiver, Tight End oder als Returner im Einsatz. Diese Perspektive beim Snap des Balles hinter der Line of Scrimmage und den dicken Jungs zu stehen, war mir neu. Ich musste mich also auf meinen Instinkt und meine Beweglichkeit verlassen. Dabei konnte ich mir aber den Respekt eines der Leader der Defense arbeiten. Bei einem Laufspielzug über die linke Seite, einem Sweep, außen um die Linie herum, bekam ich den Ball. Ich versuchte ähnlich wie damals bei den Bulldogs so schnell wie möglich um die Ecke zu kommen, aber das war hier die Bundesliga, da ging alles um ein Vielfaches schneller. Nachdem ich den Ball in der Hand hatte, reagierte ich wie auf Automatik gestellt. Ich bekam einen klasse Block von meinem Fullback, der den ersten Verteidiger aus dem Weg räumte, und dann war die Lücke vor mir. Ich zog voll an und rannte los. Ich sah schräg vor mir einen Schatten auf mich zurasen und machte einen kleinen Schritt zur Seite, genug, damit mich der heranrasende Zug nicht von den Schienen putzte. Der Zug hieß David Spencer und war der Safety des Meisterteams 1987. Nicht umsonst nannten seine Mitspieler den US-Boy Hollywood David. Denn er schoss mit Fullspeed an mir vorbei. Dieser kleine Schlenker hatte den Rookie an einem der Topstars der Defense vorbeikommen lassen. Das konnte er natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Er monierte lautstark, dass irgendwas in der Aufstellung oder beim Blocking nicht richtig war und der Spielzug noch einmal wiederholt werden muss. Aber genau der gleiche. Nun ist es nicht schwer, einen Spielzug zu stoppen, bei dem man weiß, was kommt. Man kann sich also denken, was kam. Sweep über links, immerhin der erste Block saß wieder und da kam der Zug wieder. Diesmal allerdings ein bisschen langsamer und kontrollierter, damit er mich auch ja nicht verpassen konnte. Es rumste ordentlich und ich war froh, dass die neue schwarze Farbe von meinem Helm nicht abplatzte. Ich wusste natürlich, was auf mich zukam und versuchte, die Körperspannung so hoch zu drehen, dass ich den Aufprall irgendwie abmildern konnte. Das gelang nicht ganz, aber ich konnte den Ball wenigstens festhalten. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch nicht genau wusste, wie man den Football richtig sicherte und einen Fumble, also das Freischlagen des Balles, verhindert konnte. Dabei ließ David keine Gnade walten und schoss mich komplett aus der Wäsche. So fühlte es sich wenigstens an. Aber Schwäche zeigen und liegen bleiben ging nicht. Ich versuchte, mich so schnell wie möglich aufzurappeln und tat so, als wenn mich das alles nicht beeindruckt hätte. Ich sagte keinen Ton, auch weil ich es im ersten Moment gar nicht konnte, drehte mich um und joggte zurück in den Huddle. Und das beeindruckte David, wie er mir Jahre später erzählte. Und wenn du dir in der ersten Trainingseinheit den stillen Respekt von einem der Leader des Teams erarbeitest, dann bist du auf dem richtigen Weg. Das Training lief von Januar bis Ende März 1989 relativ ruhig vor sich hin. Die Querelen um den ehemaligen Quarterback Gene Kennedy und die angeblich fehlende Qualifikation des neuen Headcoaches Sean Blair gingen vorüber. Auch dass das erste Testspiel der Saison gegen die Ansbach Grizzlies kurzfristig von den Franken abgesagt wurde, war schnell vergessen. Aber Anfang April änderte sich etwas im Team, das die Adler und auch meinen Werdegang maßgeblich verändert hat. Am 5. April gaben die Adler die Verpflichtung von Clifford Madison bekannt. Unser neuer Quarterback kam auf Empfehlung von Coach Blair zu uns und zeigte sofort, was ihn ausmacht. Der wohl wurfgewaltigste Arm, den Football-Deutschland je gesehen hat. Wenn wir mit René, unserem bisherigen Quarterback, trainiert haben, konntest du als Receiver nach 40, 50 Yards Sprint austrudeln. Da war Schluss mit der Reichweite. Bei Cliff war das ein bisschen anders. In den ersten Trainingseinheiten flogen uns die Bälle nur so um die Ohren. Die kamen wie von einem Katapult geschossen. Nicht selten war bei einer Flypass-Route, bei der es nur darum ging, so schnell wie möglich geradeaus Richtung Endzone zu sprinten, der Ball eher in der Endzone als wir. Und dabei machten es keinen Unterschied, ob wir 10, 20 oder 60 Yards rennen mussten. Austrudeln gab es nicht mehr. Es hieß immer, aber wirklich immer Fullspeed bis zum Ende. Wir hatten nicht viel Zeit, uns aufeinander einzugewöhnen. Nur wenige Tage nach Cliffs Ankunft stand unser erstes Vorbereitungsspiel an. Die Amsterdam Crusaders kamen nach Berlin. Ausgerechnet die Mannschaft, die den Adlern im vergangenen Jahr den Traum vom Euro Bowl zerstörten. Da waren also noch ein paar Rechnungen offen. Mich kratzte das ehrlich gesagt nicht wirklich. Zu der Zeit der Niederlage rannte ich footballtechnisch noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum. Dafür aber kribbelte es jetzt schon ganz schön in mir. Es war nicht nur ein Test, aber mein erstes Spiel in Schwarz-Gelb, den Teamfarben der Adler. Der erste Auftritt auf der großen Footballbühne. Bisher spielte ich ja nur so vor 50 oder 60 Freunden und Familienangehörigen. Jetzt saßen da 2000 Menschen auf der Tribüne im Radrennstadion Schöneberg. Das Spiel war wie ein Rausch. Erster Einlauf ins Stadion durch den langen Tunnel unterhalb der Holzbahn. Dann die Geräuschkulisse während des Spiels. Ich versuchte einfach, alles auszublenden, so gut es ging. Ich war als Wide Receiver in der Starting Offense und spielte von Beginn an. Es entwickelte sich ein enges Spiel. Nur eine Woche zuvor besiegte Amsterdam den amtierenden deutschen Meister, die Red Barons Cologne, mit 28-5. Das war eine echte Ansage. Wir konnten zwar durch ein Field Goal von Thomas Schwammi Schwambach mit 13-0 in Führung gehen, jedoch zeigte sich, dass die Crusaders schon besser eingespielt waren. Sie übernahmen das Kommando und führten in der engen Partie kurz vor Schluss mit 20-13. Dann schlug die Stunde für Cliff und mich. Zwei Minuten waren noch zu spielen und wir hatten den Ball in der eigenen Hälfte. Coach Blair ließ uns in der Shotgun-Double-Slot-Formation spielen. Das bedeutet, wir hatten vier Receiver auf dem Feld, nur einen Running Back und der Quarterback stand ein paar Meter hinter dem Center, damit er etwas mehr Zeit zum Werfen hatte. Ich bekam eine Passroute angesagt, bei der ich erst einen tiefen Pass über die Mitte antäusche und dann im 45-Grad-Winkel zum Quarterback zurückkommen sollte. Der Spielzug war nicht dazu designed, sofort einen Touchdown zu erzielen. Eher wollten wir erst einmal einen First Down rausholen und den Ball etwas bewegen. Ich konnte mich freilaufen und Cliff feuerte eine richtige Rakete ab. Der Ball kam genau auf meine Brust geschossen und meine Hände waren im richtigen Moment da. Da kein Verteidiger in meiner Nähe war, konnte ich mich umdrehen und Richtung Endzone stürmen. Ein genialer Block meines Counterparts, Frank Starnke, ebnete mir den Weg. Da war er, mein erster Touchdown im Adlertrikot. Wir lagen noch einen Punkt hinten und wollten gewinnen. Es war ja nur ein Vorbereitungsspiel, aber wenn nicht jetzt, wann sollten wir es dann üben? Also entschieden sich die Trainer, nicht den üblichen, relativ sicheren Extrapunkt zu kicken, sondern den Ball noch einmal von der 2-Yard-Linie aus in die Endzone zu bringen. Gelingt es, dann bekommt die Mannschaft 2 Punkte. Und es gelang. Ein kurzer Pass von Madison auf Florian Kneist und wir führten 21-20. Dazu kam dann noch kurz vor Schluss eine Meisterleistung der Defense. Thorsten Fischer und Eckhard Rankel stoppten den Quarterback der Crusaders in der eigenen Endzone. Safety und 2 Punkte mit Ballbesitz Berlin. Endstand 23-20, Revanche geglückt. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht jedes einzelne Spiel meiner Karriere so ausführlich abhandeln. Das erste behält man aber ganz besonders in Erinnerung. Vor allem, wenn das Team um einen herum so motiviert und enthusiastisch ist. 1989 war die deutsche Bundesliga noch in 4 Staffeln aufgeteilt. Es gab jeweils im Süden und Norden eine A- und B-Gruppe. Die Adler spielten in der Nord-B und die reguläre Saison startete mit einem deutlichen Heimsieg gegen die Jacinda Cardinals aus Essen. Schönen Gruß an meinen Verleger Johannes, der nämlich aus Essen kommt. 73-0 stand es am Ende. Zwar punktete ich in dem Spiel nicht, aber das war auch egal. Es sollten noch ganz andere Partien und Möglichkeiten kommen. Unter anderem bei dem nächsten Auswärtsspiel gegen die Hilton Hurricanes. Es wurde der höchste Auswärtssieg oder Sieg allgemein, den die Adler jemals erzielten. Mit 108-0 schlugen wir den hilflosen Gastgeber. 3 Touchdowns durfte ich dazu beitragen und war erstmalig bester Punktesammler einer Partie. Und das in meinem 2. Bundesligaspiel überhaupt. Die Spiele zu Beginn forderten uns nicht wirklich. Das war das Training schon wesentlich anspruchsvoller. Das lag vor allem daran, dass unsere eigene Mitspieler in der Defense zu den Besten gehörte, was Football Deutschland zu bieten hatte. Wenn du 3-4 Mal in der Woche immer wieder gegen richtig gute Passverteidiger antreten musst, dann ist die Leistungsentwicklung enorm. Wir hatten mit Volker Busch, Schuan Fatah, David Spencer, Ralf Kipp und Claudius Ladewig eine richtig starke Defense. Dazu kam, dass die Jungs in der ersten und zweiten Reihe der Verteidigung mindestens genauso stark waren. Die Defense-Line und die Linebacker standen den Passverteidigern in nichts nach. Wenn du im Training mal nicht voll bei der Sache warst, hast du das doppelt bitter bezahlt. Nicht nur, dass die Jungs aus der Defense liebend gern ein kleines Geschenk in Form eines harten Hits mitgegeben haben, nein, du musstest auch jede Woche darum kämpfen, einen Platz im Flieger zu bekommen. Da wir zu den Auswärtsspielen in der Bundesliga Nord-B jedes Mal nach Nordrhein-Westfalen mussten, planten die Verantwortlichen im Vorstand freundlicherweise mit einer Flugreise für das Team. Nun konnten aber nicht alle 50 Spieler plus Trainer und Betreuer die Reise antreten. Deshalb wurden jeden Freitag vor einem Auswärtsspiel eine Liste ausgehängt. Bist du drauf, hast du einen Platz im Flieger. Wenn nicht, verbringst du das Wochenende zu Hause auf der Couch. Bei einem Kader von 60 Spielern war also fast jeder Zweite beim Auswärtsspiel nicht dabei. Das Training war aus einem anderen Grund für uns Wide Receiver eine Herausforderung. Clifford prüfte bei jedem Wurf Mensch und Material. Wir hatten über die US-Kontakte von Coach Blair Receiver-Handschuhe bekommen. Die gab es damals in Deutschland noch nicht. Wir mussten sie selber bezahlen. Die waren schweineteuer und es gab sie nur in Blau. Was absolut nicht zu unseren Vereinsfarben passte, aber das war uns egal. Die Handschuhe waren außen aus Stoff und die Handflächen waren gummiert mit einer speziellen Beschichtung, um den Ball besser festzuhalten. Unser Quarterback warf den Ball bei einigen Passrouten so hart, dass die Nähte der Handschuhe beim Fangen platzten. Da wir ja keinen unbegrenzten Vorrat an neuen Handschuhen hatten, mussten die vorhandenen also ausgebessert werden, genäht und gepflegt. Bei manchen bekamen die Handschuhe mehr Aufmerksamkeit als der Rest des Equipments. Wir trieben es auf die Spitze und gaben uns selbst den Namen Mad Dogs. Das ließen wir auf die Stoffaufnäher sticken und nähten diese auf die Handschuhe. Nur gut, dass die Dinger nicht ewig hielten und die Mad Dogs damit auch schnell wieder aus dem Sprachgebrauch verschwanden. Im Schnitt mussten ein paar Handschuhe ungefähr eine Saison halten. Erst als es nach und nach mehr Möglichkeiten in Deutschland gab, an gute Ausrüstung ranzukommen, konnten wir den Lebenszyklus der Handschuhe etwas verkürzen. Bis dahin mussten die Fanghelfer auch des Öfteren mit Seifenwasser gespült werden, damit die Gummierung wieder griffig wurde. Klingt komisch, war aber so. Ja, das war der erste Teil meiner Karriere bei den Berlin Adlern. Ich glaube, jetzt wollten wir noch ein bisschen reden oder kurze Fragerunde schon einläuten.
Hier war gerade einer, der nickte sehr laut bei Clifford Madison, der Quarterback, mit dem Roman gespielt hat. Wofür kennst du den?
Ich kenne ihn über Eckhard Ranke. Ich habe mit ihm zusammen in der Jugendauswahl Berlin-Brandenburg jetzt im letzten Jahr, also dieses Jahr zusammengearbeitet. Und wenn man dann so im Trainingscamp abends so zusammensitzt oder so, kann man auch die Geschichten von dem Meisterjahr oder so. Und dann fiel auch dann natürlich mehrfach der Name Cliff Madison.
Weißt du, was aus Clifford geworden ist?
Ja, er ist in Berlin und weiterhin in Berlin, also ist hier geblieben.
Ja.
Und hat lange Jahre, nachdem er bei uns, glaube ich, bis 1995 gespielt hat, ist ein bisschen noch als Spieler getingelt, war in Kiel, war bei den Rebels, also erst bei den Rebels in Berlin, dann in Kiel bei den Baltic Hurricanes, war dann als Spielertrainer noch tätig und hat dann als Coach angefangen, war unter anderem Berlin Adler, Dresden Monarchs, Düsseldorf Panther und ist jetzt wieder zurück in Berlin und arbeitet als Lehrer und auch als Coach und ist noch aktiv im Offense-Coaching-Staff der Berlin Rebels.
Und hast du eine Reaktion auf dein Buch gekriegt?
Ich habe ihn kurioserweise vor 10 Tagen getroffen. Da hat er nur ganz kurz mal drüber gesprochen, weil ich glaube, er hat es noch gar nicht komplett gelesen. Er ist halt Amerikaner, kann zwar inzwischen sehr gut Deutsch, aber ich weiß nicht, ob er sich das antut, 240 Seiten auf Deutsch zu lesen. Ich habe ihm erzählt, dass ich ihn sehr gut habe darstellen lassen. Allerdings eine kleine Anekdote, die ich jetzt schnell zusammenfassen möchte, habe ich auch noch mit untergebracht. Und zwar war das eine Auswärtsfahrt zum Euro Bowl nach Rimini, wo wir 1991 gespielt haben und waren nicht ganz so erfolgreich, haben leider das Halbfinale ganz knapp verloren mit 33-35, hatten dann aber die gesamte Woche geplant, da zu bleiben, weil es gab kein Spiel um dritten Platz, haben dann aber bis Sonntag noch in Rimini verbracht, weil das Finale sonst am Samstag sein sollte und hatten die Gelegenheit, dann ein bisschen am Strand rumzulaufen und wir haben vorher noch allen Leuten gesagt, Leute, kauft nichts am Strand. Und David Spencer, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, und Clifford waren ganz stolz, dass sie zu dieser Zeit einen VHS-Videorekorder für 50 D-Mark am Strand gekauft haben. Und komischerweise war das natürlich eine große Belustigung allgemein in der Mannschaft. Und wir haben natürlich gesagt, ja, super Ding. Dann kam er mit der Kiste ins Hotel und hat einen Originalkarton gehabt vom VHS-Videorekorder, ich glaube von Panasonic. Und wir haben schon alle gedacht, 50 Mark, da kann ja nichts stimmen. Aber hatte Gewicht. Also es war ordentlich. Dann hat er es ausgepackt und dann wunderten wir uns schon, dass das Display leuchtet, obwohl kein Stecker eingesteckt war. Das war also so ein Replikateil, was normalerweise in Möbelhäusern rumsteht. Aber es hatte halt Gewicht und haben gedacht, also irgendwas kann ja nicht ganz schlimm. Und dann haben wir Schraubenzieher besorgt, haben das Ding aufgeschraubt und haben gesehen, was das Innenleben war. Da hat jemand wirklich den Netzstecker genommen und eine Glühbirne angeschraubt, damit, wenn der Stecker reingesteckt wird, auch was passiert. Und ein Ziegelstein. Das Ganze war dann 50 D-Mark wert. Also da hatten wir viel Spaß und sie haben von uns auch noch ein paar Videokassetten geschenkt bekommen, um sie dann abzuspielen. Ich glaube aber, dass sie sind dann sofort auf dem Absatz umgedreht und wollten noch den Verkäufer finden, aber ich glaube, der hat seinen Riesenerfolg dann schon in der nächsten Pizzeria gefeiert und war nicht mehr aufzufinden. Wir hatten viel Spaß und kleine Anekdote am Rande, also nicht alles, was mit Sport und Football zu tun hat, ist immer nur ernst. Wir hatten als Mannschaft immer über die 10 Jahre, die ich dabei war, und ich denke auch jetzt heutzutage, auch eine ganze Menge zu lachen.
Ja, wenn keiner eine Frage hat, wir haben ja über Twitter eine Frage.
Oh, gerne, ja.
Mach mal den Icke.
Mit langer Haare.
Ja, passt. Ja. MTC Fishing fragt, ja, also ist jetzt ein bisschen globaler die Frage, wie sieht die richtige Mischung eines Teams aus, um den Super Bowl zu erreichen?
Ja, mit ganz, ganz viel Football-Talent, mit unheimlich viel Disziplin. Also wenn du erfolgreich Football spielen willst, dann musst du eine Mannschaft haben, die 24 Stunden oder sagen wir mal 23 Stunden am Tag Football denkt und eine Stunde Familie. Und vor allen Dingen mit ganz, ganz viel Glück in Sachen Verletzungsprobleme, weil wir haben ja gesehen, was dieses Jahr in der NFL los ist und was jedes Jahr in der NFL los ist, was da an Superstars rausgeschossen wird. Meistens ist es gar nicht so ersichtlich, wie viele Spieler sich pro Woche verletzen. Es sind eigentlich pro Spiel ungefähr 2 bis 3 Spieler, die sich ernsthafter verletzen. also ernsthafter nicht gesundheitlich schädigend, aber so, dass sie nicht weiterspielen können. Dieses Jahr hat es dann wieder doch einige der Stars erwischt. Gucken wir nur auf die Quarterback-Position, Aaron Rodgers oder Deshaun Watson, die für ihre Mannschaft absolut wichtig waren. Und seitdem geht's halt auch ein bisschen bergab. Und dann ist halt auch die Disziplin und auch die Disziplin einem selber gegenüber, sich die Ruhezeiten zu gönnen, zu den Meetings pünktlich da zu sein, aufmerksam zu sein und ein sehr, sehr gutes und ausgeglichenes Coaching. Der beste Spieler kann kein Spiel gewinnen, wenn der Coach dumme Entscheidungen trifft. Und wenn das nicht funktioniert, dann hast du ein Riesenproblem, weil nämlich alle erwarten, mit diesen guten Spielern musst du eigentlich gewinnen. Aber wenn du es nicht gut umsetzt und vom Gegner ausgecoacht wirst, dann wirst du nicht weit kommen. Und ja, Talent ist das eine, aber Talent verliert, wenn harte Arbeit verweigert wird und harte Arbeit sich dann durchsetzt gegen Talent. Also das ist so ein ganz, ganz leichter Spruch, ein bisschen abgewandelt. Das heißt also, da steckt unheimlich viel Arbeit dahinter, sehr, sehr viel Selbstdisziplin, ein Quäntchen Glück und vor allen Dingen eine ganze Menge Hirnschmalz in Sachen Coaching. Jetzt frag mich nicht, wer Super Bowl-Sieger wird, weil so weit sind wir noch nicht.
Ich habe nochmal eine Frage.
Ja.
Und zwar, wenn man zum 89 zurückgeht, war es da schon, dass auch deutsche Spieler quasi von dem Geld leben konnten? Hat man da genug Geld bekommen oder brauchte man noch?
Müsste ich dann heutzutage ein Buch schreiben? Nein, ganz klar, die Antwort, Football in Deutschland ist Amateursport. Also auch heute noch. Es hat sich bestimmt das ein oder andere getan. Ich kann mal aus meiner Erfahrung sagen, ich hatte ein Jahr, wo ich vom Verein eine Prämie bekommen habe. Die wurde am Ende der Saison ausgeschüttet, je nach Spielzeit, wie oft du gespielt hast und wie erfolgreich die Mannschaft war. Und das waren 500 D-Mark für eine ganze Saison. Es gibt heute inzwischen Situationen, wo deutsche Spieler Gelder bekommen, allerdings mehr als Trainingspauschale. Das heißt, man coacht noch die Jugendmannschaft mit oder als Aufwandspauschale, wenn man von außerhalb kommt und Autos oder Bahnreisen bezahlen muss. Es gibt bestimmt auch den ein oder anderen Spieler, der bestimmt einen Euro verdient inzwischen. Aber auch heute wird keiner davon leben können. Wer davon einigermaßen leben kann, weil das ein anderes Hintergrund oder ein anderer Background ist, sind die Amerikaner, die rüberkommen. Die machen aber auch keine Reichtümer. Die können hier vernünftig leben. Die haben meistens Kosten und Logis frei, werden Angestellte vom Verein, kriegen dann, wenn es gut geht, noch ein Auto oder ein Bahnticket. Also wir hatten auch Spieler bei uns, die halt nur ein BVG-Ticket hatten und dann immer mit dem Bahn und Bus zum Training kommen mussten. Oder es gibt Sponsorenautos oder ähnliches, das ja. Aber auch da ist es so, dass sie jetzt nicht danach in die USA zurückgehen und sagen, ich brauche jetzt nicht mehr arbeiten. Also wir reden jetzt mal von einem normalen, durchschnittlichen Angestelltenverhältnis, was ein deutscher Arbeitnehmer verdient. Aber das ist nicht viel. Die müssen es auch versteuern und dementsprechend ist das was Nettes. Für die ist es allerdings eine Variante, entweder Teller waschen oder Football spielen. Und zwar dann Football spielen nicht in den USA, sondern in Europa. Sehen sie noch was von der Welt, können natürlich hier auch eine ganze Menge rumreisen, haben eine ganz andere Kultur, lernen viele neue Leute kennen und haben halt meistens sportlichen Erfolg noch dabei.
Ich weiß nicht, ob damals die Liga auch schon GFL hieß.
Nee, hieß noch Deutsche Bundesliga.
Wie würdest du sagen, hat sich die Liga über die Jahre verändert, wenn man das jetzt mit dem Sport in den USA vergleicht?
Natürlich ist der Schritt zwischen der GFL und der NFL oder auch College-Bereich noch riesengroß. Man sieht es daran, dass ein Moritz Böhringer, der eine hervorragende Saison als Neuling oder als relativer Neuling bei den Schwäbisch Hall Unicorns gespielt hat, da war er ein dominanter Spieler, eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, super Körper dazu und hat halt wirklich oftmals seinen Gegner einfach mal stehen lassen. Der kommt in die USA, trifft da auf Leute, die ebenbürtig sind von der körperlichen Voraussetzung, die allerdings 10 bis 15 Jahre mehr Footballerfahrung haben. Und das ist genau der Punkt. Uns fehlt in Deutschland die Footballerfahrung. Wir haben viele Leute, die den Körper dazu haben, viele Leute, die den Einsatz dazu haben und viele Leute, die den Willen haben und noch ein paar, die das sogar alles zusammen kombinieren. Und die Leute, wenn die ins College gehen oder probieren, den Sprung über den Teich zu machen, dann merken sie erstmal, wie groß der Unterschied ist. Also am besten ist es natürlich, wenn du Gelegenheit hast über ein Austauschjahr Highschool, dann kannst du dich da empfehlen, kannst noch 4 Jahre College spielen und dann schauen, ob du den Sprung schaffst, weil die Pyramide, der Football-Entwicklung in den USA ist riesig. Du hast Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Highschool-Spieler. Dann hast du ein paar 10.000 College-Spieler und dann spielen 1.800 Leute in der NFL. Also dieser Schritt, der ist, sieht man, dieses Sieb wird immer engmaschiger. Aber man muss dazu sagen, dass die deutsche Bundesliga, glaube außerhalb Nordamerikas, eine der stärksten ist der Welt. Japan muss man dazu zählen, Mexiko muss man dazu zählen, natürlich Kanada und USA, aber danach kommt schon nicht mehr viel. Deutschland ist amtierender Europameister und es gibt doch, sagen wir mal, gute Bestrebungen, das auszuüben. Das war 1989 auch schon so ähnlich. Da war Deutschland auch schon eine große Footballmacht in Europa. Allerdings waren wir damals, ich möchte es mal sagen, auf dem englischen Begriff eher raw. Das heißt also, wir waren noch ungeschliffene Diamanten, weil das Coaching und auch die Ausbildung längst nicht so gut war wie heutzutage. Wir fangen ja heutzutage in Deutschland an, mit 6 Jahren Flag Football zu spielen. Dann fängt mit 11, 12, 13 Jahren Tackle Football an. Dann geht's halt über die C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend bis 19. Und dann hast du eine körperliche Voraussetzung oder die Erfahrung zu sagen, ich gehe in die GFL oder GFL 2 und hab dann halt die Gelegenheit, vorher vielleicht über ein Austauschjahr auch im Ausland Erfahrung zu sammeln. Und das ist ein Weg, der kontinuierlich weitergehen muss. Aber solange es hier nicht wirklich professionelle Ebenen gibt, würde ich den deutschen Football nie mit dem US-Football vergleichen wollen. Da kann man gar kein Level finden. Es gibt bestimmt einzelne Spieler, die im 1A-Level im College durchaus gut mithalten können. Ein paar schaffen es auch den Sprung in die NFL, haben wir ja gesehen. Aber da ist noch ein bisschen, ich will es vielleicht vergleichen mit dem deutschen Eishockey und dem US-amerikanischen Eishockey oder nordamerikanischen Eishockey. Das ist ähnlich.
Der Eishockey ist ja verhältnismäßig offen, würde ich mal sagen, vom Ligabetrieb her höher wie der,
also wie Deutschland, der deutsche Football. Genau, Deutschland hat einen sehr, sehr großen Tradition im Eishockey, allerdings ist da natürlich auch 100 Jahre Vorsprung. Also das muss man sagen. Ja. Und selbst da ist der Sprung halt in die NHL auch noch riesig.
Merken die Deutschen die GFL-Vereine den Erfolg von Rang 1?
Ja, ich denke schon. Also da brauchen wir, muss man nach rechts gucken. Die Potsdam Royals sind ja heute hier zu Gast. Übrigens herzlichen Glückwunsch nochmal zum Aufstieg. Auch wenn es gegen meine Berlin Adler ging. Aber ich gönne es euch wirklich, weil ihr habt es sehr verdient, was ihr da hingelegt habt. Ich habe das von vielen deutschen und vor allen Dingen Berliner Vereinen gehört, dass der Zulauf vor allen Dingen im Jugendbereich sehr stark ist. Als klassisches Beispiel habe ich zwei Vereine. Natürlich mein Verein, die Berlin Adler. Die haben im Jahr 2000, wann haben wir angefangen? 15, glaube ich, mit NFL, ran NFL. Gab es eine Abspaltung der Cheerleader-Abteilung, weil die bei Meisterschaften mitmachen wollten und so weiter. Und deswegen konnten die nicht länger im Footballverband bleiben, mussten zum Tanzverband. Und da sind auf einem Schlag 100 Mitglieder ausgetreten. Waren halt von Jugend-Cheerleader über mehrere Squads, die sie haben, insgesamt 100 Mitglieder. Und nur in der Zeit von August bis Dezember sind so viele Jugendliche nachgekommen, dass am Ende der Saison 20 neue Mitglieder mehr waren als vorher. Das heißt, es sind 120 Mitglieder dazugekommen. Nur alleine, weil sie Football im Free-TV gesehen haben, weil sie Football aufmerksam wurden. Und das gilt zum Beispiel für die Berlin Bears genau das Gleiche. Die hatten plötzlich nicht mehr genug Trainer im Jugendbereich. Da waren plötzlich in Jugendmannschaften im C- und B-Jugendbereich, wo sonst 20, 30 Spieler da waren, waren plötzlich 50. Und das ist, habe ich auch von ganz vielen anderen Mannschaften gehört, auch komplett durchs ganze Bundesgebiet. Auch der Deutsche Verband sieht das schon. Es sind, glaube ich, über 53.000 Mitglieder inzwischen im Deutschen Footballverband. Jetzt mögen es vielleicht 55.000 sein. Also die Tendenz ist klar steigend. Und das einzige Problem ist, da kommen inzwischen viele Leute, die sagen, ich möchte mal Football spielen. Dann machen sie das Wintertraining mit, dann kriegen sie das erste Mal Helm und Schulterpads auf, kriegen ein Ding ab und sind wieder weg. Das ist halt Football.
Ja. Aber es ist halt, die Frage ist eigentlich zweigeteilt, also auf den Nachwuchs, aber auch wirtschaftlich, also dass der Deutsche Sportbund oder wer auch immer sagt, okay, da ist jetzt offensichtlich ein Markt, wir geben mehr Gelder oder Sponsorengelder.
Also den finanziellen Part kann man eigentlich eher in der Hinsicht sagen, im Moment kosten Mannschaften Geld. Sie finanzieren sich halt durch die Mitgliedsbeiträge. Natürlich kriegt man dann auch wieder eher einen Zuschuss, allerdings durch den Deutschen Olympischen Sportbund, den es jetzt ja gibt, und Football ist nicht olympisch, sind da die Zuschüsse sehr gering. Aber es geht halt gerade in die Ausbildung der Trainer, in Ausbildung der Geschäftsstellen und der Ausführenden, also Funktionäre. Da wird einiges getan. Und was man vor allen Dingen sieht, die Investitionen in die digitalen Medien. wie wir es ja hier auch bei meinem Sportradio haben, mit dem Webradio der Berlin Adler, das hier über die Plattform läuft, ist also wirklich der Weg dahin, dass man sieht, man kommt in die Öffentlichkeit. Das sind Sachen, da gibt's halt auch eine Gesellschaft des Deutschen Footballverbandes, eine Tochtergesellschaft, die sich darum kümmert, dass die GFL Radio und TV ausgebaut wird und dass jeder Bundesliga-Verein mindestens ein Webradio bekommt. Da muss ich euch auch wieder sehr loben. Die Potsdam Royals, die haben nämlich sogar geschafft, ein Web-TV schon hinzukriegen, wie einige Mannschaften auch. Ich habe mir im Sommer einige Spiele der Royals über YouTube angeschaut und muss ehrlich sagen, natürlich sind da jetzt weniger Kameras, aber man sieht Football. Und das for free. Also das ist eine Sache, das schließt natürlich dann auch die Lücke dahin, dass die NFL ja nur von September bis Januar läuft oder bis Februar, zum ersten Sonntag im Februar zum Super Bowl. Und dann fängt ja die deutsche Liga im April, Mai an und geht dann bis Oktober. Das heißt, man hat also ganz viele RAN-NFL-Leute, die inzwischen sogar fragen, warum übertragt ihr nicht die deutsche Football-Liga? Hat natürlich was mit Rechten zu tun und mit Aufwand und auch mit Qualität des Spiels. Aber es gibt inzwischen ganz, ganz viele, die sagen, mein NFL-Team ist das und das und mein deutsches Team sind die Schwäbischer Unicorn oder die Aachen Demons oder die Buxtehude Tigers, keine Ahnung. Also da gibt's ganz, ganz viele. Und die Schiefbahn Riders kannte kein Mensch vorher. Die haben einmal was bei RAN NFL gepostet, bupp, hatten die beim nächsten Training beim Tryout 50 Leute mehr. Also das geht, es funktioniert.
Man sieht auch nicht groß bei der NFL in London, wenn du da hingehst, ist sehr
genau.
Also normalerweise sind es die NFL-Trikots, aber auch ganz viele deutsche Trikots, was ich total cool finde.
Da ist auch eine schöne Geschichte aus dem ersten Jahr London, als ich mit Frank Buschmann drüben war und von dort kommentieren durfte und auch dieses Jahr wieder da war. Wir haben ja das Pride of Paddington entdeckt, einen kleinen englischen Pub, der, glaube ich, inzwischen deutsches Hoheitsgebiet ist, weil zu den Spielen der NFL in London, inzwischen sind es ja vier, sind so viele Deutsche inzwischen unterwegs mit NFL-Klamotten, egal ob das jetzt die Cincinnati Bengals sind oder die Cleveland Browns oder wer auch immer, egal wer der spielt, das kommt trotzdem alle. Und da war es so, dass die Mannschaften teilweise wirklich in halber Mannschaftsstärke aufgetaucht sind und da gefeiert haben mit uns am Samstag vor dem Spiel. War für mich völlig beeindruckend, wie sehr enthusiastisch das deutsche Football-Publikum inzwischen geworden ist, wie sehr sie aus sich rausgehen können, wie sehr sie den Schritt nach außen wagen und zeigen, hey, ich bin Football-Fan. Also finde ich klasse. Ich habe zwar den ganzen Abend nichts essen können, aber und hatte auch eine verblitzte Hornhaut irgendwann in den ganzen Selfies, aber das sind Sachen, die machen so einen Spaß. Mir persönlich, dass Leute, die, ich bin seit 30 Jahren beim Football und sowas habe ich vorher nicht erlebt. Und wenn man da sieht, dass es ankommt, dass man das, die Arbeit, die man dort auch beim Fernsehen und bei ProSieben Max und bei ProSieben macht, dass es akzeptiert wird und aufgenommen wird, das ist schöner als jede Geldüberweisung, die man am Ende des Monats bekommt, weil man da gearbeitet hat. Das ist viel mehr als Arbeit. Das ist Bestätigung, Anerkennung und macht Riesenspaß.
Du hast uns noch eine zweite Stelle aus deinem Buch
vorbereitet.
Genau. Worum geht es da?
Da geht es darum, dass wir natürlich als Berlin Adler immer probiert haben, unseren eigenen Weg zu gehen, unseren eigenen Nachwuchs zu einzubinden, allerdings auch immer punktuell schon drauf gesetzt hatten, dass wir auch so einen Lerneffekt aus den USA haben. Und das Ganze geht darum, dass ich einen Trainer kennengelernt habe, der ein Profi war und die Überschrift dazu ist, der beste Trainer, den ich je hatte. Die neue Saison brachte auch neuen Wind in die Chefetage. Es kam ein neuer Headcoach aus den USA. Robert Griffin war sein Name und seine Empfehlung war seine 17-jährige Tätigkeit als Cheftrainer bei der Uni Rhode Island. Da kam geballte Football-Erfahrung auf uns zu. Er hatte in den Jahren bei URI mehr Siege errungen als irgendein Coach zuvor in der Schulgeschichte. Seine 79 Siege in dieser Zeit sind unerreicht, selbst heute noch. Wir konnten es nicht glauben, dass dieser Mann plötzlich in unserer Kabine stand. Wir dachten erst, es wird sich nur ein paar Wochen bleiben und so eine Art Camp bei uns durchführen. Nein, wir durften diesen grandiosen Coach das ganze Jahr zusammenarbeiten. Und arbeiten war der richtige Ausdruck. Wir bekamen eine völlig neue Dimension des Footballs aufgezeigt. Kleine Anmerkung noch dazu, das war Anfang der 90er Jahre. Ich glaube, es war 1993, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ja, das war also eine Zeit, wo es noch nicht so üblich war, dass amerikanische Coaches wirklich direkt von der Uni nach Deutschland kamen. Die Videoanalyse war phänomenal. Die Vorbereitung der Meetings, ja, dass wir überhaupt vor jeder Trainingseinheit Meetings hatten, das gab es bis dahin nicht. Jeder Spieler wurde individuell gecoacht und das bei einem Kader von über 60 Mann. Der Einstieg in die Saison war ein Trainingscamp in der Türkei. Das hatten wir so auch noch nicht erlebt. Wir flogen zunächst von Berlin nach Stuttgart und luden dort die erste und zweite Mannschaft der Stuttgart Scorpions in den Flieger. Dann ging es nach Antalya. Das Ganze im Februar, da konnten wir in der Heimat draußen noch nicht wirklich gut trainieren. Als wir ankamen, war das Wetter noch ganz nett. Doch dann gab es Regen und sogar Schnee, so dass einige Einheiten mehr an Schlammschlacht als an Football erinnerten. Das Hotel war komplett für uns. Normalerweise hätte es im Winter geschlossen, doch die Aussicht, dass knapp 200 Gäste sich für eine Woche einquartierten wollen, überzeugte die Hotelleitung. Der erste Abend stand zur freien Verfügung, was einige Unerschrockene dazu nutzten, den Außenpool zu testen. Keine gute Idee. Kalt und dreckig. Kein Wunder, war ja den ganzen Winter über nicht in Betrieb und hatte nur Regenwasser gesammelt. Dann halt ab in den Innenpool. Der war allerdings recht flach und das Wasser ging uns gerade mal bis zum Bauch. Vielleicht lag es an einem Bier zu viel oder dem Übermut des Gruppeneffekts. Auf jeden Fall wollte ein Spieler der Scorpions besonders toll sein und beendete das Trainingslager, bevor es eigentlich begann. Sein Kopfsprung war etwas zu steil, seine Stirn zu schnell auf dem Poolboden. Ergebnis war eine Platzwunde über die Hälfte der Stirn. Die musste natürlich genäht werden und damit war nicht daran zu denken, einen Helm aufzusetzen. So hatten wir einen Zuschauer mehr während des Trainings. Das Wetter sorgte dafür, dass es nicht viel mehr Zuschauer wurden. Wo sonst Sonnenschein und 15 bis 20 Grad für gute Bedingungen für sportliche Betätigung sorgen, waren bei unserem Aufenthalt Regen, Schnee und Kälte angesagt. Wir hatten kaum Gelegenheit, die Sachen und Ausrüstung trocken zu bekommen. Und der Platz wurde von Tag zu Tag mehr von grün und braun umgewandelt. Bis am Donnerstag, nach 4 Tagen, gar kein Grün mehr zu sehen war. Am Abend sollte da eigentlich ein Fußballspiel stattfinden, was aber abgesagt werden musste, da nur noch ein einziger Acker zu sehen war. Sogar der Bürgermeister kam in unser Hotel und beschwerte sich. Dafür hatten wir dann Freitagnachmittag frei. Die meisten nutzten die Gelegenheit zum Shopping und Sightseeing. Allerdings waren auch ein paar Experten dabei, die am Strand rumtobten. Allerdings nicht zu Fuß, sondern motorisiert. Unbestätigten Gerüchten zufolge sollen dabei einige Gefährte geschrottet geworden sein und der ein oder andere Fahrer auch. Nur gut, dass es alle überlebten. Zum Abschluss gab es noch einen Mannschaftsabend. Im Nachbarzimmer wurde eine spontane Party gestartet. Da muss ich jetzt schon lachen. Und jeder, der rein wollte, musste was mitbringen. Die Reserven aus dem Duty-Free-Shop, die eigentlich mit nach Hause gebracht werden sollten, wurden auf dem Opfertisch des Partyabends dem Gott des Mannschaftsgeistes dargebracht. Zu Beginn war das noch eine kleine, aber feine Runde. Da beim Hotel und der näheren Umgebung die Alternativen fehlten, füllte es sich recht schnell. Mit dem Hintergedanken, dass die Busse, die uns am nächsten Morgen um 3.30 Uhr zum Flughafen bringen sollten, schon fast vor der Tür standen, nahm die Party schnell an Fahrt auf. Es ist echt erstaunlich, wie viele erwachsene Männer in ein normales Doppelzimmer passen. Nur leider war es trotzdem irgendwann zu klein. Der Balkon wurde mit einbezogen und auch die Badewanne. Wir brauchten ja einen Ort, um die Getränke zu kühlen. Die Balkontür bekam dann einen Stresstest. Ein O-Liner von uns mit NFL-Gardemaß lehnte sich gegen die offene Tür. Jetzt kann man meinen, dass eine stabile Bauweise die 2 Meter und 170 Kilo eigentlich aushalten müssten. Leider nicht. Da inzwischen gefühlt alle Spieler des Trainingslagers, immerhin rund 100, sich in diesem kleinen Hotelzimmer befanden, war es ja nur eine Frage der Zeit, wann einer auf eine dumme Idee kommt. Es sollte eine Rookie-Taufe geben, bei der die Neulinge im Team einem Ritual unterzogen werden. Diesmal war eine Rasur angesagt und damit waren nicht die Haare im Gesicht gemeint. Der ein oder andere ließ die Prozedur geduldig über sich ergehen. Es gab aber auch Fälle, die sich wehrten. So kam es, dass sich dem Hotelbett insgesamt rund 500 Kilo Menschenfleisch mit großer Geschwindigkeit näherten. Und wie es nun mal so ist im Leben, gibt der Klügere nach. In diesem Fall das gesamte Bett. Neben ein paar modischen Verschönerungen der Tapete durch ein paar Kronkorkenbilder wurden auch noch einiges an Kleinmöbeln umgestaltet. Kurzum, das Zimmer war fertig. Als sich das Schlachtfeld lichtete und die Toten gezählt wurden, machte sich unser Schatzmeister mit dem Scheckbuch in der Hand auf den Weg zur Rezeption. Seine höfliche Nachfrage, was denn die komplette Renovierung eines Zimmers kosten würde, beantwortete der Hotelmanager nach der Besichtigung des Raumes mit einem: "Lassen Sie mal gut sein, da war endlich mal was los in unserem Haus." Ich denke mal, dass das vorherige Aufkaufen sämtlicher Biervorräte im Hotel schon genug Geld in die Kassen gespült hat und das Zimmer damit inkludiert war. Touristenaufschlag. Kommen wir zum Sport. Die Spielzeit 1993 konnte aber trotz eher durchwachsener Vorbereitung ohne größere Probleme beginnen. Wir fühlten uns extrem gut vorbereitet. Coach Griffin war mehr als ein Football-Lehrer, als ein normaler Coach. Wir spielten grundsoliden Football. Gar nicht so viel Tamtam, sondern eher simpel gehaltene Spielzüge, die dann immer und immer wieder in leichten Varianten umgewandelt wurden. Die Devise von Griffin war simpel. Wiederhole den Spielzug so oft, er funktioniert. Wenn er gestoppt wird, nimm den nächsten. So kam es schon mal vor, dass wir einen Spielzug 4 oder 5 Mal hintereinander spielten, vor allem beim Run-Game. Da wurde nur mal die Seite gewechselt, also mal über die rechte Seite oder die linke Seite, aber mit dem gleichen Personal und Blockschema. Die Variation kam dann erst, wenn es wirklich nicht mehr ging. Auch bei den Formationen hielten wir es simpel. Gefühlt 75% der Zeit starteten wir aus einer I-Formation. Das bedeutet 2 Passempfänger, 1 Tight End und 2 Running Backs, die in einer Linie hinter dem Quarterback standen. In bestimmten Situationen musste ich dann erstmalig meine angestammte Position als Wide Receiver tauschen gegen die des Tight Ends. Nämlich dann, wenn wir eine Double-Tight-Formation spielten. Dabei kamen dann 2 Hybridspieler zum Einsatz, die in der Aufstellung direkt neben der Offense-Line stehen. Der Tight End ist eine Mischung aus reinem Passempfänger und Blocker. Beim Laufspiel wird er zum Teil der Vorblocker, die Gegner für den Ballträger aus dem Weg schieben sollten. Aber wenn der Ball geworfen wird, kann er ebenfalls auf einer Passroute unterwegs sein und den Ball zugeworfen bekommen. Da wir auf dieser Position recht dünn besetzt waren, musste also jemand einspringen. Von den Receivern war ich der längste und schwerste und trainierte von nun halt an 2 Positionen. Es machte mir Spaß, mal den ein oder anderen Kontakt mehr zu haben. Als Receiver muss man im Normalfall beim Laufspiel zwar auch blocken, aber nicht so häufig wie als Tight End. Der Vorteil der Offense ist ja, dass man weiß, wann der Ball ins Spiel kommt, wann der Spielzug losgeht. Damit hat man einen kleinen Vorteil gegenüber den Verteidigern und kann im optimalen Verlauf den Block sauber ansetzen. Damit war ich erstmals in der Lage, nicht nur einzustecken, sondern auch mal auszuteilen. Zwar konnte ich beim Versuch, mich zu stoppen, den Kopf und die Schultern runternehmen und versuchen, über den Gegner rüberzulaufen, doch meistens kommt man dabei selber zu Fall. Deshalb versuchte ich eher, den Verteidiger vorbeizulaufen, sie auszutanzen. Beim Blocken war das keine Option, da ging es immer Mann gegen Mann. Entweder du schiebst oder du wirst geschoben. In der Sommerpause zwischen regulärer Saison und Playoffs gab es einen erneuten Ausflug auf das internationale Parkett. Oder besser gesagt, auf den grünen Rasen von Bergamo. Das liegt in Norditalien und war Austragungsort für die EM. Diesmal, ich war 1989 schon mal bei der EM, diesmal waren sogar noch ein paar mehr Berliner dabei. Insgesamt waren es 9 Spieler aus 3 Vereinen. 6 von den Adlern, 2 von den Bears und damals das dritte große Team in Berlin, einer von den Rebels. Aber eigentlich waren alle irgendwie Berlin Adler. Alle 9 hatten nämlich schon bei uns gespielt und Meisterschaften zusammen gewonnen. Damit war Berlin mit einem großen Block vertreten. Die Organisation hatte auch etwas dazu gelernt. Es gab nicht wieder eine Militärkaserne wie bei der Heim-EM 1989, sondern diesmal wurden wir in einem netten Hotel mit Doppelzimmern untergebracht. Leider nutzte das für das Halbfinale gegen den starken, späteren Europameister Finnland nicht viel. Es war zwar ein enges Spiel, aber unsere Defense ließ nur 10 Punkte zu. Nur leider konnten wir gar keine Punkte aufs Scoreboard bringen. Damit waren wir raus und Finnland konnte sich gegen die Gastgeber Italien mit 17-7 die Krone Europas holen. Italien auch. Soweit das Sportliche. Nach der Niederlage im Halbfinale hatten wir einen Tag frei. Was sollte man also im sonnigen Italien dann am besten machen? Richtig, schwimmen gehen. Der Großteil der Mannschaft fand die Idee klasse und so zogen wir in kleine Gruppen in Richtung des örtlichen Freibades. An der Kasse gab es dann etwas Verwirrung. Das Schwimmen war nur mit Badekappe erlaubt. Natürlich hatte keiner von uns eine dabei. So mussten wir jeder eine kaufen. Es gab nur ein Modell, eine Stoffkappe in weiß, blau, weiß, den Farben unseres Halbfinalgegners Finnland. Nun ja, blieb uns ja nichts anderes übrig, als sie zu nehmen. Es gab 2 Rutschen im Bad. Eine geschlängelte, die aber ziemlich langweilig war, und eine kurze, bei der es einfach nur ein paar Meter gerade und steil bergab ging. Diese fand die Aufmerksamkeit einiger Mitspieler. So wurde versucht, im Stehen die kurze Strecke runterzurutschen oder Ketten zu bilden, von oben bis unten durchgehend auf der Rutsche zu liegen, und immer wieder wurden Fremde, die sich aus Versehen dazwischen mogelten, unsanft nach unten ins Wasser geschickt. Es bildete sich eine große Traube von Schaulustigen um die Rutsche. Die deutsche Football-Nationalmannschaft war ein Publikumsmagnet, jedenfalls an dem Tag in dem kleinen Dorfschwimmbad. Zum Abschluss wurde noch der Bademeister, der am obersten Ende der Rutsche seine Wache schob und die ganze Zeit nichts zu dem bunten Treiben gesagt hatte, auch noch baden geschickt. Seine Autorität war schon eine halbe Stunde früher die Rutsche runtergeflutscht. Der Abend brachte dann nochmal einen lustigen Mannschaftsausflug. Fast das halbe Team fand sich in einer Karaoke-Bar wieder. Das war sicher nicht schwer, denn es war so ziemlich der einzige Laden, der in dem Dorf geöffnet hatte. Nach ein paar kühlen Getränken kam jemand auf die Idee, dass jeder Mannschaft einen Song zusammen singen sollte. Den Krokus, Anmerkung, Cologne Crocodiles, fiel das recht leicht. Sie hatten Crocodile Rock von Elton John ausgewählt. Wie passend für Köln. Ich weiß leider nicht mehr, was wir Berliner ausgesucht hatten, aber es gab noch einen Dortmunder, der war ganz alleine da. Wie schon 1989 war der Quarterback Christian Haug, mit dem ich mich inzwischen schon sehr gut verstanden hatte. Wir hatten mal versucht, Christian nach Berlin zu holen, um ihn für die Adler spielen zu lassen, aber das hat leider nicht geklappt. Haug sprach mich an, dass auch er singen wollte. Und er war ja nicht allein. Er war ja allein. Ich dachte, ich sollte ihn gesangstechnisch unterstützen und sagte, dass ich ihm helfen werde. Ich hatte aber seine Frage nicht richtig verstanden. Ich sollte nicht singen. Er wollte Surfing USA singen und ich sollte das Surfboard für ihn sein. Was tut man nicht alles für einen Freund? Ich legte mich mit ausgestreckten Armen flach auf den Boden. Christian sprang mit dem ersten Akkorden auf meinen Rücken und fing an zu singen. Das alleine war schon ganz schön schmerzhaft genug gewesen. Jedoch hatte er der Gute ein paar alte Footballschuhe an, die guten Nike Boss Shark, das Urgestein unter den Football-Cleats. Damit hüpfte und sprang er genau 2,5 Minuten des Songs auf mir herum. Mein Rücken sah aus wie nach einer gemischten Behandlung mit Blutegel und Schröpfsaugglocken. Zum Glück war es ein kurzes Lied, sonst hätte ich es nicht überstanden. Eine weitere schöne Begegnung hatte ich an diesem Abend mit einem meiner direkten Gegenspieler aus der GFL. Der Kölner Defenseback Markus Kraus saß mir am Tisch gegenüber und übersah freundlicherweise, dass ich ihn konsequent den ganzen Abend über Micha nannte. Mit Micha, aka Markus, hatte ich mir schon einige heiße Duelle auf dem Feld geliefert, genauso wie mein Teamkollege Stoney Starnke. Bei einem Match in Köln Anfang der 90er mussten unsere Coaches unsere Angriffsformation sogar einmal umstellen, weil Stoney und Markus kurz davor waren, sich gegenseitig vom Platz zu schießen. Erst als wir in diesem Sommer mal Gelegenheit hatten, abseits des Feldes miteinander zu quatschen und Spaß zusammen zu haben, entwickelte sich ein wirklich gutes Verhältnis. Was später sogar dazu führte, dass Markus für die Adler spielte, als die Liebe ihn nach Berlin zog. Das waren am Ende der EM die schönsten Erlebnisse und es ging zurück in den Alltag der GFL. Wie auch in den Jahren zuvor spielten wir in der gesamten Saison wieder oben mit. Beide Lokalderbys gegen die Rebels wurden gewonnen, damit das erste Saisonziel erfüllt. Es gab nur eine Niederlage in einem Heimspiel gegen die Cologne Crocodiles mit 8:33. Keine so neue Erfahrung. Das gab es ja auch schon einmal beim American Bowl Spiel, wie auch in diesem Jahr. Aber eine Sache war dann doch neu für mich und ich denke für viele Mitspieler ebenfalls. Beim Auswärtsspiel bei den Düsseldorf Panthern kam es wieder zu einem Unentschieden. Diesmal stand es nach 48 effektiven Spielminuten 21:21. Kurze Anmerkung davor, das Jahr davor haben wir im Halbfinale gegen die Düsseldorf Panther gespielt, auch unentschieden und da gab es auf einmal eine Verlängerung und keiner wusste, wie sie funktioniert. Weil es gab so eine Situation damals noch nicht in den Playoffs, und also jedenfalls für uns nicht, und dann wurde der Kansas City Tiebreaker gespielt. Das heißt, beide Mannschaften haben den Ball an der 25-Yard-Linie bekommen, mussten probieren, in die Endzone zu kommen oder ein Field Goal zu schießen. Hat das nicht funktioniert, hat die gegnerische Mannschaft den Ball bekommen und durfte dann seinerseits sein Glück probieren. Wurde dann so oft wiederholt, wie Gleichstand war. Und da haben wir leider im Halbfinale gegen die Düsseldorf Panther zu Hause dann verloren. Also das hatten wir ja schon so ähnlich beim Halbfinale des Vorjahrs. Nur diesmal keine Verlängerung. Es war einfach Schluss und die Punkte wurden geteilt. War ja noch in der Saison. Nach dem Spiel hatte ich doch eine lustige Begegnung mit meiner zukünftigen Schwiegereltern. Da ja meine Freundin Heike aus Düsseldorf stammte und ihre Eltern dort wohnten, war es klar, dass sie auch zum Spiel kam. Womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass sie bereits kurz nach dem Abpfiff zur Kabine kam. Ich stand gerade unter der Dusche und wurde gerufen. Wäre jemand, der mich sprechen wollte. Ich dachte, es sei ein Coach, Mitspieler oder Betreuer und ich ging so raus, wie ich war. Dabei wusch ich mir gerade die Haare und lief nackig durch die Kabine. Die Leute aus meiner Mannschaft und dem direkten Umfeld wussten ja, wie ich im Adamskostüm aussah. Schließlich duschten wir mindestens 3-mal in der Woche nach dem Spiel oder Training in derselben Kabine. Nun war es aber keiner vom Team, sondern die Eltern meiner Freundin, die da am Eingang der Kabine standen. So oft hatten wir uns aufgrund der Entfernung noch nicht gesehen. Meine Freundin wohnte damals noch in Düsseldorf. Und in solch einer Situation nun schon gar nicht. Ich war erst etwas perplex, musste dann aber lauthals lachen. Nach kurzer Schockstarre ging es ihnen dann aber ebenso und die Situation entspannte sich. Bei dem gemeinsamen Altbier im Anschluss mussten wir dann noch alle schmunzeln. Durch dieses Unentschieden verpassten wir erstmalig seit 1985 den ersten Platz unserer Vorrundengruppe. Zu diesem Zeitpunkt war es uns noch nicht so bewusst, was das für Auswirkungen haben sollte. Das Viertelfinale konnten wir trotzdem zu Hause bestreiten und schossen die Rotenburg Knights mit 58:28 ab. Ein typisches erstes Playoff-Spiel, bei dem die Offense schnell die Zügel übernahm und die Defense nicht viel anbrennen ließ. Erst zum Ende hin ließen wir es etwas schleifen, aber da war das Spiel schon lange entschieden. Durch den zweiten Platz nach der Vorrunde und dem Sieg der Crocodiles als Tabellenprimus in ihrem Viertelfinale gegen die Norris Rams mussten wir erstmalig seit 8 Jahren in den Playoffs zu einem Auswärtsspiel reisen. Eine Erfahrung, die so gut wie keiner aus unserem Kader kannte. Es ging nach München zu den Cowboys, die in der Südgruppe der GFL den Platz an der Sonne erobert hatten. Vielleicht lag es an der Reise, vielleicht an der Einstellung oder einfach daran, dass der Gegner an diesem Tag einfach besser war. Es war ein enges Spiel und beide schenkten sich nichts. Am Ende stand es 19:17 für München. Die Cowboys feierten den zweiten Einzug ins Finale hintereinander und wir mussten den langen Heimweg nach Hause antreten. Nach dem Spiel zeigten sich die Männer aus der bayerischen Landeshauptstadt als großzügige Gewinner. Da unser Flieger nach Berlin etwas später ging, spendierten die Cowboys uns ein Fass Bier, um die Wartezeit zu überbrücken. Ich muss ganz ehrlich sagen, ein Verliererbier schmeckt schal, auch wenn es frisch gezapft wurde. Nach der Ankunft in Berlin ging ein großer Teil der Mannschaft noch gemeinsam für eine Party am Alexanderplatz. Da war eine Einladung unseres Radio-Medienpartner. So richtig zum Feiern war eigentlich keinem zumute. Aber der schlechte Geschmack der Niederlage musste irgendwie runtergespielt werden. Wir haben es wirklich versucht. Gelungen ist es uns nicht. Das war das Jahr 1993. Davor war das Jahr 1989. Und in dem Buch behandle ich nicht nur die sportliche Seite, hätte natürlich auch noch ein paar Seiten über mein Leben nach der aktiven Karriere lesen können. Aber ich glaube, der ein oder andere kann es ja dann vielleicht in dem Buch nachholen. Ja, habt ihr noch ein paar Fragen? Oder gibt es noch was von draußen sogar?
Nö.
Nö, sind alle eingeschlafen. Ja, feuerfrei.
Ich habe noch eine Frage. Und zwar einfach zum amerikanischen Football. Wie die Situation mit Colin Kaepernick aussieht, was glaubst du, wie sich das entwickeln wird?
Gar nicht mehr. Also nach der Situation Anfang der Saison hätte ich gedacht, ehrlich gesagt, dass einige Mannschaften nicht nur den Bedarf haben, sondern auch den Arsch in der Hose haben, Colin Kaepernick zu verpflichten. Weil wenn man sieht, wie viele Mannschaften auf der Quarterback-Position Probleme bekommen haben in den ersten 5, 6, 8, 10 Wochen, jetzt sogar noch, hätte ich eigentlich gedacht, rein sportlich führt da kein Weg dran vorbei. Und als dann in Woche 3 oder 4 oder 5 anfing, sich der Protest dann mal über die gesamte Mannschaft, über die gesamte NFL zu verbreiten, dass sogar die Team-Owner mit ihren Spielern und Coaches gemeinsam an der Seitenlinie während der Hymne mal aufs Knie gegangen sind oder sich eingehakt haben und gezeigt haben, der Hintergrund ist ja der, dass Colin Kaepernick, ich glaube vor 1,5 Jahren oder jetzt sogar 2 Jahren war das erste Mal während der Nationalhymne aufs Knie gegangen ist und damit sozusagen einen stillen Protest ausgeübt hat, weil da gab es ja die Kampagne Black Lives Matters, das heißt also die Polizeigewalt von weißen Polizisten gegenüber schwarzen Mitbürgern, zog er da eine große Welle durch und Colin Kaepernick hat sich da nicht nur deswegen, sondern auch unter anderem halt mal gesagt, ich möchte zu meiner Nationalhymne nicht mehr stehen, sondern knie mich hin. Als es also die Woche 3, 4, 5 kam, hätte ich gedacht, Mensch, jetzt ist die Zeit, ein Zeichen zu setzen von einem Owner, die ja alle milliardenschwer sind und meistens eher konservativ sind, da mal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, so, ich nehme jetzt einen Spieler, der mir helfen kann und zeige auch, dass ich dieses Thema aufgreife. Ist dann irgendwie wieder veräppt. Es passiert immer noch, dass die Spieler teilweise aufs Knie gehen, teilweise nicht. Manche Owner haben auch gesagt, wenn ihr es macht, fliegt ihr raus. Sind halt dann irgendwie doch mehr Republikaner als Demokraten wahrscheinlich dabei. Ich finde es schade, weil einerseits hat Sport nichts mit Politik zu tun. Das heißt, es sollten sportliche Gründe entscheiden. Andererseits sollte auch jedem überlassen sein, wie seine Meinung ist. Er darf sie äußern, solange seine Leistung deswegen nicht geschmälert wird. Von daher, sportlich kann ich es überhaupt nicht verstehen. Da spielen teilweise Leute, die mindestens 1 oder 2 Level unter Kaepernick spielen. Andersrum, er ist seit 1,5 Jahren aus dem Geschäft, weil er seit dem Ausscheiden der 49ers 2016 nicht mehr gespielt hat. Der hat seinen Vertrag bei den 49ers aufgelöst, ist die gesamte letzte Saison nicht zum Einsatz gekommen und dieses Jahr auch nicht. Also jetzt ist er auch irgendwann raus. Da wird er wahrscheinlich nicht mehr den Weg zurück in die NFL finden. Ja, aber weniger, genau, stimmt. Du hast recht, 2016 hat er noch gespielt, allerdings auch erst in der zweiten Saisonhälfte, hat sogar ganz gut gespielt. Also rein sportlich gibt es nicht einen einzigen Grund, warum man ihn nicht einsetzen sollte. Er ist ein Athlet, er hat die 49ers bis in den Super Bowl geführt, den sie damals dann verloren haben gegen Baltimore, aber als Backup, als Mentor, als Spieler, als erfahrener Spieler könnte man ihn auf jeden Fall nutzen. Er ist ein Athlet, also er kann sich bewegen, kann Bälle werfen.
Ja, wobei eigentlich bei jedem Team immer, die gerade jemanden gesucht.
Genau, das ist richtig. Es gab ja einige verletzungsbedingte Ausfälle von Quarterbacks während der Saison, wobei man da natürlich sagen muss, so ein Quarterback ist nicht von heute auf morgen einsetzbar, solange er das System nicht irgendwann schon mal mitgemacht hat. Und Green Bay spielt ein ganz anderes System, als die 49ers gespielt haben. Er ist natürlich kein Dummer und weiß, was er lernen muss, aber du kannst nicht einen Quarterback nehmen, 3 Tage vor Spielbeginn und sagen, so, jetzt spielst du am Wochenende. Man hat's auch in dieser Saison wieder gesehen, da komme ich auf andere Personalie mit Jimmy Garoppolo von den New England Patriots, der getradet wurde nach 8 Wochen zu den 49ers. der hat jetzt am Wochenende seinen ersten Spieleinsatz gehabt, nach 3-4 Wochen, die er da ist. Das heißt, er muss ja erstmal das Playbook verinnerlichen. Und so ein Playbook ist so umfangreich, also nicht jetzt nur seitenmäßig, sondern auch variantenmäßig. Du hast eine Anzahl X an verschiedenen Formationen. Aus diesen Formationen spielst du bestimmte Situationen aus. Das heißt also, mit demselben Personal spielst du andere Spielzüge. Wenn der Quarterback das nicht weiß, gibt es entweder einen Fumble, einen Quarterback-Sack und im schlimmsten Fall eine Interception, weil nämlich der Ball nämlich dann dahin geht, wo er nicht hin soll. Und deswegen ist es nicht so, dass ein Quarterback von außen sofort einem anderen Team helfen kann. Langfristig ja, und Kaepernick ist ja noch jung genug, da noch ein paar Jahre spielen zu können. Deswegen wäre es schön gewesen, wenn sie ihm am Anfang der Saison die Chance gegeben hätten, ein Camp durchzulaufen, als Backup irgendwo aufzutauchen und dann zu sagen, so Junge, jetzt bist du soweit, unser Starter ist verletzt, jetzt musst du ran. Das wäre eine gute Variante gewesen. Leider gab es es nicht.
Kaepernick war da schon in den Camps, war er quasi immer Kandidat. In Denver war er Kandidat, überall war er Kandidat.
Ja, immer. Immer, sobald sich ein Quarterback verletzt, wurde als erster Name Kaepernick genannt. Aber wenn ich so sehe, wer so sonst alles dann noch eingesetzt wurde, natürlich haben ja die Teams eigentlich im Normalfall drei Quarterbacks. Das heißt, einen Starter, einen Backup und einen entweder im Practice Squad oder als Trainingsspieler, der die gegnerische Offense simuliert. Ja, und genau, Holder macht auch manchmal Sinn, allerdings nimmt man dafür meistens nicht den dritten Quarterback, weil man dadurch ja einen Spot aus dem aktiven Kader wieder aufgibt. Also es gibt einen 53er Kader, da dürfen also die aktiven Spieler drin sein. Zum Spieltag werden aber immer 5 oder 6 Spieler sogar noch inactive gesetzt. Das heißt, man muss schon aufpassen, weil 11 Spieler Offense, 11 Spieler Defense plus 2 Special Teamer plus ein Longsnapper, dann bist du schon mit Ersatzmann bist du schon bei 46 und dann hast du noch einen Spieler, den du sozusagen noch extra nehmen kannst. Also da ist es schon knapp. Natürlich ist der Backup wenigstens so weit involviert im Training, dass er die Spielzüge kennt, dass er die ganzen Meetings mitgemacht hat, die ganze Theorie, das Scouting der gegnerischen Offense und Defense. Wenn du da jemanden von außenwärts holst, hilft er dir vielleicht, weil er selber laufen kann, aber nicht, weil er vernünftige Offense spielt.
Hilft so eine Serie wie All or Nothing?
Ob das hilft?
Ob das im Football hilft, also auch, ob das euch interessant ist, weil es ist ja schon mal ein Blick in die Kulissen, wie man es ist ja Fußball undenkbar.
Ja, also in dem Hinsicht, All or Nothing ist ja eine Amazon-Serie, die ein Team über 12 Monate lang begleitet. Es fing, glaube ich, an mit den Arizona Cardinals. Jetzt sind es die Los Angeles Rams gewesen. Ich glaube, jetzt läuft auch gerade schon wieder einer, aber ich weiß nicht, wer es ist.
Die Saison ist ja bis zur Saison noch zu lang.
Genau, deswegen, also für den Fan ist das ein absoluter Einblick. Also selbst für Spieler, die nicht in der NFL sind, sondern halt von außerhalb, aus GFL oder allen Ligen dieser Welt, kann sich da natürlich auch ein bisschen was rausnehmen von Einstellungen, von Abläufen. Natürlich jetzt nichts, was dir technisch was weiterbringt oder was dich taktisch weiterbringt, weil sowas wird da nicht gezeigt. Aber der Blick hinter die Kulissen ist Wahnsinn. Ich meine, ich habe selber als Spieler das erlebt, wie es ist, im Training zu sein, welche Animositäten man da hat, wie man auf den Coach reagiert, wie man auf Spielzüge reagiert, wie man auf Niederlagen oder auf Siege reagieren muss. Ja? Und deswegen kann ich das schon ganz gut nachvollziehen. Natürlich ist es da alles noch ein bisschen eine Stufe höher, weil es geht um ganz, ganz viel Geld. Wer da seinen Job nicht macht, der ist gleich weg. Da kannst du einen 20-Millionen-Vertrag unterschreiben, hast einen Signing-Bonus von 4 Millionen Dollar, die hast du, aber die restlichen 16 können dir jeden Tag weggenommen werden, weil du weißt nicht, ob du nächste Woche noch dabei bist. Und da sind ganz, ganz viele Spieler, die um ihre Existenz kämpfen, weil die Schere zwischen den Topstars mit den Millionengehältern zu den ja Brötchenempfängern, sage ich es mal, im Sinne der NFL, die ist riesig. Das Mindestgehalt dieses Jahr ist, glaube ich, bei 480.000 Dollar für die gesamte Saison. Diese Spieler kriegen das Geld aber wöchentlich. Das heißt also, von die 480 werden aufgeteilt auf 17 Spieltage. Und wenn du dann den Spieltag absolviert hast, also im Kader bist, kriegst du dein Geld. Wenn du nicht mehr dabei bist, kriegst du nichts. Dann bist du halt nach 2 Spieltagen, ich habe es jetzt nicht geteilt, aber kriegst du, was weiß ich, 20 oder 40.000 Dollar. Und wenn du nach 2 Spieltagen entlassen wirst, war's das. Deswegen, da ist so viel, wie man auch in dieser Serie sieht, wenn ein Spieler gecuttet wird, wie reagiert er, wie muss der Coach, also man muss dazu sagen, im Trainingslager sind ja über 90 Spieler, die dann auf 53 reduziert werden. Und da muss der Coach halt eine Auswahl treffen, oder nicht einer, sondern die ganzen Coaches zusammen. Die meisten Teams haben zwischen 20 bis 25 Coaches, die sagen dann, den hätte ich gerne, den hätte ich nicht, den hätte ich gerne. Also wird jeder Zweite quasi nach Hause geschickt. Und so eine Situation mal durchzumachen, ich glaube, das kann sich keiner von uns vorstellen. Und wenn man dann das überträgt in andere Sportarten, wie es hier zum Beispiel beim deutschen Fußball abgeht, das ist ja ein Geheimnis, da wird, glaube ich, die Bundestagswahl löchriger als das Durchblicken in der deutschen Fußball-Bundesliga.
Ich fand, ihr habt beide gesehen, bei der ersten Saison konnte man wunderbar sehen, wie die während der Saison agiert haben, während Spieler schon verletzt waren oder selbst zufrieden waren. Dann gibt es genau. Von ihr, wir können noch holen, können wir draften. Und bei dem Rams war die Geschichte mit Fischer, als er gefeuert wurde, ja. War sie live dabei. Auch wenn sie den Quarterback draufgekickt haben, den Jeff. Hm. Joff oder der Joff, wie er jetzt heißt.
Ja, den Case Keenum war damals Starter.
Keenum war da.
Und dann haben sie Jared Goff ja an erster Stelle gedraftet und den mussten sie irgendwann bringen. Die Frage war bloß wann. Aber er war noch nicht fertig zu dem Zeitpunkt.
Verheißt, das war auch zu sehen. Keenum war dann auch ganz ehrlich, hat gesagt, ich bin hier nur, weiß ich wie lange.
Ja, das ist ein Platzhalter gewesen. Ja. Und wenn man dann sieht, wie sich das entwickelt hat, von beiden Seiten, dass Case Keenum jetzt bei den Minnesota Vikings eigentlich auch nur der dritte Quarterback sein sollte und jetzt derjenige ist, der die von Sieg zu Sieg führt. Und andersrum Jared Goff bei den LA Rams mit einem neuen Coach, mit neuem System, mit viel mehr Selbstbewusstsein und mit einer kompletten Vorbereitung auch sein Team richtig gut anführt. Die sind immerhin auch noch im Kampf um den Sieg der Division. Also da sind ganz, ganz viele Entwicklungen. Und wenn man, also ich kann heute noch als Kommentator davon zehren, was ich bei All or Nothing gesehen habe. Über manche Spieler sogar. Und das sind Situationen, wo man wirklich diesen ganz, ganz tiefen Einblick bekommt. Man sieht nicht den Vertrag, der da rumliegt, aber man sieht, wie die Situation ist. Beim Training lässt du drei Bälle fangen, machst Ratsch und dein Vertrag ist weg. Nächste Woche bist du arbeitslos. Ist Wahnsinn. Aber die Scouts sind von Tag 1 des Minicamps im April bis zum Ausscheiden aus den Playoffs und danach dann schon wieder oder nicht in die Playoffs kommen, sind die jeden Tag damit beschäftigt, den amerikanischen Markt zu sondieren, welcher Spieler ist verfügbar, wen kann ich holen, weil nur in den ersten 8 Wochen der Saison darf getradet werden, das heißt, also da kann man quasi tauschen, die Spieler, danach kannst du nur noch Free Agents bekommen, das heißt, wenn ein Spieler A von Team A zu Team B wechseln soll, muss er erst bei Team A entlassen werden, damit er dann zu Team B gehen kann, mit einem neuen Vertrag. Beim Trade ist das anders, da wird der Vertrag übernommen. Und deswegen gibt's da halt ganz, ganz viele Regelungen, was verdient ein Spieler, der 4 Jahre schon dabei ist. Da gibt's immer Mindestgehalt pro Jahr. Wenn du dabei bist, kriegst du mehr Geld. Und ein Spieler, der 4 Jahre dabei ist, ist teurer als jemand, der als Rookie kommt. Wenn die gleiche Leistung haben, dann müssen natürlich auf das Geld achten, weil es gibt ja eine Salary Cap bei 163,5 Millionen Dollar für das gesamte Team. Das heißt, ich darf dann natürlich nicht massenhaft Geld ausgeben für jemanden, der genauso gut ist, der die Hälfte kostet. Und da ist Sympathie fehl am Platz, das ist knallharter Business.
Was sagst du denn jetzt zum nächsten Draft? Ich zum Beispiel habe mit Jacob Johnson Teile bei den Tennessee Volunteers zusammengespielt. Wer von den deutschen Spielern hätte denn gute Chancen, überhaupt gedraftet zu werden?
Ganz ehrlich, ich habe mich mit College noch nicht befasst dieses Jahr. Da muss ich auf meinen Kollegen Nils Müller verweisen, der ja auch seit dieser Woche im Randbreitenverlag sein Buch veröffentlichen konnte. Danke für den Hinweis. Also Nils ist da wirklich der absolute College-Experte, weil der beobachtet die gesamte Szene von Tag bis Nacht und wieder zurück. Wenn man sich mit der NFL beschäftigt, was ich jetzt da mache im Moment, dann ist das genug, ehrlich gesagt, weil die 1600 Spieler, die da rumlaufen, die muss man halt jedes Woche dann irgendwie filtrieren auf seine 100 Spieler, die man da gegenüber hat. Deswegen kann ich da noch nicht so viel sagen. Es gibt ein Glück, sehr, sehr viele College-Spieler inzwischen, die deutschen Hintergrund haben. Also nicht alle kommen aus Deutschland. Ein paar haben deutsche Eltern oder ein deutsches Elternteil, wie zum Beispiel St. Brown. Den Vornamen, den kann ich nicht, der ist EQ. Equanimous oder irgendwie so ähnlich. Ja, Equanimous. Okay, jetzt habe ich wieder was gelernt. Sehr schön. Dankeschön. Aber also es gibt ganz, ganz viele Talente, die über den Weg Highschool, College, Austauschprogramm dahin kommen. Ich glaube nicht, dass der Weg GFL Richtung NFL ein gangbarer ist, weil selbst wenn unser vermeintlich bester Athlet den Weg nicht schafft, dann schafft das kein anderer. Also ich rede jetzt von Moritz Böhringer, der ja auch noch in den USA ist und probiert, irgendwo noch unterzukommen, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Natürlich sind Linienspieler oder auch Linebacker andere Positionen als ein Quarterback, ein Running Back, ein Defense Back, Safety. Das sind Skill-Positions, die nochmal ganz anderen Anspruch haben. Die Jungs, die in der NFL spielen, die könnten auch in Deutschland für die Olympiastaffel 4x100 Meter laufen. Also alle, die da Cornerback oder Receiver spielen, sind wahrscheinlich schneller als unsere, ich will jetzt keinen diffamieren, aber der Großteil unserer Sprinter in Deutschland. Und wenn man sieht, wie eng die Leistungsdichte da ist, dann ist auch der Weg dahin in dieses engmaschige Netz unheimlich schwer, bis man da mal hängen bleibt und nicht wieder durch den Roster fällt. Aber es wird über die nächsten Jahre deutlich mehr werden, die sich anbieten, weil, soweit ich weiß, sind es so um die 30 Spieler, glaube ich, im Moment aus Deutschland, die in Colleges bzw. Highschools auch noch unterwegs sind. Sagen wir mal namhaftere Highschools und Colleges. Also das heißt also, der Weg ist inzwischen da. Ein Glück gibt es ja auch so Organisationen wie von meinem Kollegen Björn Werner mit Gridiron Imports, die halt in ganz Europa inzwischen auf dem Weg sind, Spieler zu scouten, zu schauen, du hast die Größe, du hast die Breite, du hast die Schnelligkeit, die Einstellung und auch noch den Kopf. Also muss man ja auch sagen, Footballspieler brauchen auch ein bisschen was im Kopf, den Weg dahin zu schaffen. Die vermitteln also Scholarships in Colleges und haben dann quasi den Weg dahin, es vielleicht den einen oder anderen zum Profitum zu bringen. Von daher, ich hätte gerne so eine Gelegenheit gehabt früher. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, aber es gab so eine Situation nicht. Anfang der 90er Jahre gab es weder das Internet, noch gab es da irgendwelche Möglichkeiten, mal ein Bewerbungsvideo irgendwo hinzuschicken. Von daher, wenn sich da mal irgendein Scout nach Europa verirrt hat, dann konnte der ein oder andere davon profitieren. Aber das höchste der Gefühle war mal ein Teilscholarship. Das heißt, du musstest trotzdem noch 10.000 D-Mark mitbringen, um an einer Uni da anzutreten und Football spielen zu dürfen. Inzwischen hat sich da einiges geändert.
Du hattest gerade erzählt, Nils Müller hat auch ein Buch geschrieben. Kannst du dazu noch mehr sagen? Titel?
Ja, Football One-on-One ist der Titel und da geht es wirklich rein um College. Also das ist College-Football pur. Über die Unterschiede der Regeln, der Spielsysteme, der Ausbildung und vor allen Dingen auch, was ein ganz großer Unterschied ist, College-Football-Spieler verdienen nicht einen einzigen Euro oder Dollar in dem Moment. Das müssen reinrassige Amateure sein. Die dürfen noch nicht mal von einem Sponsor einen Anzug oder ein Shirt oder sonst was entgegennehmen. Dann verlieren die ihren Spielerstatus und dürfen, wenn sie erwischt werden, und dürfen nicht mehr im College spielen und damit können sie sich nicht für die NFL empfehlen. Also diese kleinen, feinen Unterschiede mit Geschichten über Traditionen, über wer im College besonders hervorragend war und vor allen Dingen auch den Unterschied zu sehen, dass College-Superstars nicht unbedingt NFL-Stars werden, das ist alles so der Hintergrund dieses Buches. Und eigentlich müsstest du darüber, Johannes, reden, weil du hast es schon gelesen. Ich kenne es noch gar nicht. Aber
ich wollte ja deine Stimme hören.
Ah, okay, gut. Aber ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Ich glaube, das war's.
Also der Titel lautet College Football 101.
Genau.
Jetzt vorbestellbar auf Amazon und allen Kanälen.
Genau, ich sag's nochmal, damit es auch im Mikrofon richtig rüberkommt. College Football 101 von Nils Müller. Vorbestellbar, erschienen im Randbreiten Verlag. Jetzt überall im digitalen Buchhandel und auch vorbestellbar über den stationären Buchhandel. Wenn ihr also hingeht und sagt, ich hätte gern College Football 101 von Nils Müller vom Randbreiten Verlag, kannst du die auch im normalen Buchladen bestellen und dann nach Hause bekommen.
Aber dann ist es ja auch insofern spannend, da nach meiner Kenntnis Football in der GFL nach den Regeln des College Football gespielt wird.
Das ist richtig, genau. Das ist auch ein kleiner, aber sehr feiner Unterschied, weil die einfachste Regelung oder Änderung im Vergleich NFL zu College beziehungsweise auch deutschem Football ist, Passempfänger müssen in der NFL beim Passfang beide Füße im Feld haben. In der NFL, im College und auch in der GFL reicht ein Fuß. Das heißt also, brauchst du bloß einmal quasi während des Passfangs den einen Fuß abkommen lassen und nicht den zweiten rein, ist gefangen. Und auch die Spielzeit in Deutschland ist anders. Wir spielen nach immer einen Tick älteren College-Regeln. Wir spielen nur 4x12 Minuten. In den USA sind es 4x15 Minuten.
Und im College-Football spielen die dann auch nicht nach Playbook oder spielen die dann?
Doch. Schon. Okay. Ja. Also die jede Mannschaft hat ja seinen eigenen Stil. Ja. Es gibt ähnliche Styles, die dort gespielt werden. Das heißt also eher eine lauforientierte oder eher eine passorientierte. Was aber doch ein deutlicher Unterschied ist, dass im College viel mehr Running Quarterbacks eingesetzt werden. Das heißt also, der Quarterback täuscht die Ballübergabe an den Running Back an und läuft dann selber mit dem Ball. Was wir heutzutage bei Cam Newton zum Beispiel öfter mal sehen, das ist so eine typische College-Spielweise. Die Option zum Beispiel ist eins oder auch eine Wishbone. Das heißt also, man hat den Quarterback und drei Running Backs dahinter. Das wird im College immer noch gespielt. Georgia Tech zum Beispiel ist eine Mannschaft, die hat Receiver nur zum Blocken. Obwohl erstaunlicherweise einer der allerbesten Wide Receiver, Calvin Johnson, kommt von Georgia Tech. Und ich glaube, einer von den Denver Broncos Receivern auch. Also da sind wirklich richtig gute. Demaryius Thomas ist, glaube ich, auch von Georgia. Georgia Tech. Oh, jetzt habe ich ja beinahe was gesagt. Georgia und Georgia Tech hassen sich. Also von daher. Also das sind ein bisschen andere Spielweisen, die sie da auch haben. Vom System her und auch von der Taktik. Allerdings, Football ist Football. Vier Versuche für 10 Yards, das ist klar. Die Regeln sind auch gleich. Nur ein Vorwärtspass geworfen hinter der Line of Scrimmage. Also das Grundkonzept ist gleich. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die anders sind. Allein schon deswegen, weil das NFL-Format auch ein bisschen mehr fernsehkonform gemacht wurde und ein bisschen spektakulärer noch ist als College-Football, aber das sind Nuancen. College möchte halt mehr die Spieler schützen. Ja, unter anderem auch. Also es gibt natürlich auch ein paar Regelungen, die im College-Football noch mehr auf den Schutz des Spielers ausgelegt sind. Allerdings ist das inzwischen in der NFL ja auch durchgesetzt worden, gerade was bestimmte Situation beim Tackling sind, also du darfst nicht mehr mit der Helmkrone voran einen Spieler angreifen oder auch keinen Angriff gegen den Kopf- und Nackenbereich mit der Helmkrone voran. Dieses Targeting, das wird ja inzwischen rigoros bestraft, oder auch ein Horse-Collar-Tackle, das heißt also, wenn man hinten in das Shoulder-Pad, das bietet sich ja an, da könnte man reingreifen und runterziehen, das ist natürlich auch nicht erlaubt, weil das schwerwiegende Verletzungen hat, genauso wie das Face-Mask und so weiter. Also da wird schon eine ganze Menge getan und auch inzwischen natürlich auch bei den Profis in Sachen Gehirnerschütterung, klar, CTE ist so ein Thema, was alle angeht inzwischen. Das heißt also, diese Gefahr der Zusammenstöße, daraus bleibende Hirnschäden zu erleiden, toi toi toi, ich hoffe, ich habe nicht so viele abbekommen, deswegen scheint mein Kopf noch einigermaßen in Ordnung zu sein. Aber es ist natürlich so, dass da viel mehr Augenmerk drauf liegt, wenn du einen Spieler hast, der ein bisschen liegen bleibt oder langsam aufsteht oder ein Schlangenlinien vom Feld runterläuft, dann wird er sofort rausgenommen. Und wenn der dann ein Auge nach rechts und ein Auge nach links zeigt, dann darf der auch nicht wieder zurück. Früher hat da keiner drauf geachtet. Wenn er gesagt hat, ich kann noch, ja, wie ist dein Name? Batman, alles klar, du spielst. Von daher ist heute nicht nur im College, auch im NFL-Bereich viel mehr der Augenmerk der Gesundheit der Spieler ausgerichtet.
Was ist denn so eine Geschichte mit Crabtree und Talib? Du hast es gesehen vielleicht, dass sie geprügelt haben. Und wo ist die zwei Spiele-Sperre, jetzt ist es nur ein Spiel-Sperre. Macht sich alle Bälle wenn ich Umlauf für dich?
Ja, also wenn ich eine Sperre ausspreche, weil Spieler sich auf dem Feld unrühmlich benommen haben, dann sollten man diese Sperre auch ausüben.
Ich fand zwei Spiele schon fast zu wenig.
Ja, ich meine, das hat ja eine Vorgeschichte. Die ganze Geschichte lief ja schon eine Zeit lang vorher. Aqib Talib, der Cornerback, der Denver Broncos, hat dem Michael Crabtree von den Oakland Raiders die Kette zerrissen. Für mich schon mal ein Unding, dass er mit Kette spielen darf. Also wirklich eine Halskette. Ja. Warum darf er damit spielen?
Hier Julio Jones, auch wenn man das teilweise sieht, über dem, wo ich mir denke,
okay, man kann ihn daran nicht festhalten, aber die reißt er eher.
Die schon Schiss haben, dass du irgendwie mit dem kleinen Finger reinkommst.
Ja, also es ist schon mal Blödsinn, dass man mit Schmuck spielen darf. Würde ich nicht verstehen. Kenne ich auch von keiner anderen Sportart inzwischen. Aber die haben sich halt letztes Jahr schon mal eine Runde gegeben und das war ja gleich zum Anfang des Spiels. Da hat halt Talib ihm wieder die Kette zerrissen und dass dir dann die Lichter ausgehen, ist auch klar. Aber wer sich auf dem Feld prügelt, fliegt raus und wird gesperrt. Also das ist für mich eine ganz klare Sache. Und wenn die NFL sagt, ihr seid Wiederholungstäter, ihr kriegt zwei Spiele, weil normalerweise kriegt man ein Spiel für so ein Ding, dann verstehe ich nicht, warum man dann nach einem Einspruch, also ich meine, was will ich denn noch einsprechen? Also hat ja weltweit gesehen, dass da was passiert ist. Warum will ich dann noch sagen, ich war es ja gar nicht oder war gar nicht so schlimm? Dann ist es in meinen Augen ein Einknicken, finde ich doof. Wenn ich zwei Spiele ausspreche, sollten sie auch zwei Spiele gesperrt bleiben. Ja, könnten auch mehr sein, habe ich kein Problem.
Hast du auch mal Watschen verteilt oder hier und da was mitgegeben?
Eher verbal. Also ich war nicht so der Spieler, der, sagen wir mal, an der Legalität gespielt hat, also dreckig gespielt hat. Ich war eher derjenige, der was abbekommen hat. Da waren doch schon einige Sachen, wo ich heute hier am Bauch noch eine kleine Narbe habe, wo jemand probiert hat, seinen Fingernagel als Autogrammstift zu benutzen. Und Ich habe auch ein paar Schläge oder mal einen Stich ins Auge bekommen. Das passiert halt durchs Gesichtsgitter durch. Das ist halt, wenn du, ich war damals ein relativ erfolgreicher Spieler. Das bleibt ja, glaube ich, oder kann keiner widerlegen. Das heißt also, ich war eher so der Zornpunkt der gegnerischen Defense. Das heißt, wenn sie mich gekriegt haben, haben sie mehr gejubelt, als wenn sie den anderen gekriegt haben. Und derjenige, der die Punkte macht, der kriegt halt auch eine Menge Neid und eine Menge Wut des Gegners. Von daher brauchte ich das gar nicht. Wenn mir jemand blöd kam, war meine Einstellung, wir haben den nächsten Spielzug, wenn der Schiedsrichter pfeift, von da an gibt's auf die Fresse und wenn der Spielzug vorbei ist, dann drehe ich mich um und gehe weg. Hat fast immer geklappt. Ich wurde nie vom Platz gestellt, also das kann ich schon mal sagen. Also ich habe nie klar habe ich auch mal ein persönliches Foul gehabt. Passiert nun mal, das ist ein Körpersport oder das ist kein nicht nur ein körperbetonter Sport, sondern es ist ein Kollisionssport. Also das ist wirklich so, dass du jeden Spielzug eigentlich gegen irgendjemand gegenläufst. Und es ist nicht irgendeine Wand, sondern es ist halt ein beweglicher Körper. Von daher musst du auch Aggressivität mitbringen. Und ich glaube, das ein oder andere Mal war ich auch vielleicht ein bisschen zu aggressiv. Aber ich habe meine Strafe dafür bekommen, Personal Foul, 15 Yards. Dann wusste ich ja auch, dass meine Mannschaft bestraft wurde. Und ich habe probiert, schlau zu spielen und zu sagen, nee, ich mache das so lange, bis der Schiedsrichter pfeift. Wenn der Schiedsrichter pfeift, ist der Spielzug vorbei und dann dreh dich um, geh weg. Hat auch oft funktioniert, dass ich damit die Gegner provoziert habe. Denn das Schöne ist, der Schiedsrichter sieht meistens nur den zweiten. Wenn du während des Spielzugs irgendwas machst, dass du ihn blockst oder noch eine mitgibst oder sowas und der Pfiff kam noch nicht und du blockst ihn nochmal und der Pfiff kommt dann, Spielzug ist tot, dann dreht er sich nochmal raus, gibt dir eine Watschen an den Helm, das sieht der Schiedsrichter. Das vorher, das Blocken sieht er nicht. Von daher, eher meine Strafen waren eher so mal ein Holding, dass ich einen Block gesetzt habe, probiert habe, ihn zu kriegen, ihn nicht gekriegt habe, musste ihn festhalten. Ganz selten, glücklicherweise, Offense Pass Interference. Das habe ich ein paar Mal gecallt bekommen. Allerdings habe ich das so ziemlich perfektioniert, den Schubs des Gegners, also man muss sich ja freilaufen irgendwie und probieren auch, sich vom Gegner zu separieren. Und diesen kleinen Schubser, den du intuitiv machst, den habe ich anscheinend so gut hingekriegt, dass die Schiedsrichter ihn meistens nicht gesehen haben. Meine Gegenspieler, gerade die Düsseldorf Panther, die haben es oft moniert, aber wurde ein paar Mal gecallt, aber nicht so, dass es wirklich beeindruckend war.
Als du in der Bundesliga gespielt hast, gab es ja, oder war das ja in den Anfängen, die World League. Ich meine, das war bevor ich mit Football oder so angefangen habe, gab es die schon nicht mehr. Kam dadurch dann auch mehr Leute, beziehungsweise als dann auch diese Liga weggebrochen ist, ist das dann, also so wirkt das auf jeden Fall auf von Zahlen her, von Besucherzahlen oder so, dass es dann deutlich, deutlich rückläufig war, als es diese Teams nicht mehr gegeben hat.
Also meine Erfahrung mit der World League und auch mit der NFL Europe, kannst du gerne mein Buch nachlesen. die waren sportlich nicht so schön. Da gab es halt ein Thema, wo ich eigentlich im Kader der Frankfurt Galaxy landen sollte oder irgendwo anders in einem World League Team. Da gab es ein Missverständnis wohl anscheinend, dass jemand den gleichen Nachnamen hatte wie ich und dann für mich geflogen ist. Jedenfalls war es eine Variante, den Sport ins öffentliche Leben zu bringen, in die Aufmerksamkeit zu bringen, weil die NFL sich da natürlich was dabei gedacht hat. Die wollten ja nicht nur ihre Spieler entwickeln, was wunderbar geklappt hat. Es sind ja einige World League oder NFL Europe Spieler dann auch sehr erfolgreich in der NFL durchgestartet. Also die Spielerentwicklung, die Coachesentwicklung und das Ganze drumherum, Ärzte, Physiotherapeuten, Videomitarbeiter, Equipment-Mitarbeiter, die wurden da alle ausgebildet. Deswegen, das war sehr, sehr gut. Aber der Publikumserfolg, der war halt vorwiegend deswegen da, weil das Geld da war. Da wurde unheimlich viel ins Marketing gesteckt. Also Werbung, Fernsehzeiten kaufen, Leute irgendwie einzuladen, damit sie ins Trainingslager rüberkommen, also die Presse auch rüberzubringen, dass sie darüber berichten, Anzeigen zu kaufen in Tageszeitungen, Kooperationen mit Medienpartnern abzuschließen, wo eine Menge Geld bezahlt wurde, um diesen Sport bekannt zu machen. Und wir sehen es ja an den Zuschauerzahlen, die in der World League erzielt wurden. Es hat teilweise funktioniert, gerade in Deutschland hat es relativ gut funktioniert. Im restlichen europäischen Teams eher weniger. Also Barcelona hatte ein Team, das war sportlich ganz gut, hatte aber 5.000 Zuschauer. London hatte ein Team damals, Das wurde zugemacht, dafür wurde Berlin Thunder aufgemacht. Die Scottish Claymores waren erstaunlicherweise noch relativ erfolgreich, was Sport und auch Zuschauer angeht. Und dann haben wir natürlich Frankfurt Galaxy, Rheinfire, die waren beides sehr gut. Hamburg war so lala und Köln am Ende war nur, weil Schottland auch nicht mehr ging irgendwann. Also es war ja so, dass die NFL Europe und auch die World League zwei unterschiedliche Systeme hatten. Die World League war wirklich eine Weltliga. Da gab es Teams in Nordamerika, also USA und Kanada und in Europa.
Es ist irgendwie in die Brüche gegangen, weil
das war Reisekosten, Jetlags, alles sowas, konntest du nicht machen. Also das ging eigentlich die Idee, dass dann die europäischen Teams, das waren ja nur drei damals, Barcelona, London und Frankfurt, dass die dann quasi Routen oder Touren in den USA machen, drei Auswärtsspiele, dann kommt wieder zurück, dann kommt ein USA-Team und spielt drei Spiele hier in Deutschland oder in Europa. Aber das war logistisch ein Riesenaufwand, medizinisch für die Spieler, Beanspruchung riesengroß. Und deswegen gab es die World League auch bloß 3 Jahre, glaube ich, von 91 bis 94. Und dann gab es eine Pause und dann wurde die NFL Europe eingerichtet, die am Ende der ganzen Geschichte eigentlich auch NFL Germany heißen konnte, weil es waren nur noch 6 Teams. Zu Beginn waren sie in Barcelona, in London, in Frankfurt, in Amsterdam, in Glasgow und Düsseldorf. Genau, das waren die Gründungsmitglieder, die dann nach und nach immer mehr sich nach Deutschland verschoben haben. Das heißt, es gab 5 Teams in Deutschland und die Amsterdam Admirals. Also war es dann NFL Germany plus Amsterdam. Und das war natürlich der Markt leider immer viel zu sehr zusammengeschrumpft. Kostete trotzdem eine Menge Geld, aber die Teams haben ja auch einiges rausbekommen. Und wenn man überlegt, dass die St. Louis Cardinals ohne Kurt Warner, ihren damaligen Quarterback, dann niemals Super Bowl Champion geworden wären. Der Typ hat in Amsterdam gezeigt, dass er Football spielen kann. Der wurde von den Scouts in den USA nicht berücksichtigt, hat irgendwo mal ein Camp gespielt, hat nichts geschafft, dann war er im Supermarkt tätig, hat da schon Klopapierrollen durch die Gegend geschmissen und Regale eingeräumt und dann wurde er von den Rams nochmal unter Vertrag genommen nach dem Motto, du hast ja vielleicht doch eine Chance, geh mal nach Amsterdam. Da wurde er Liga-MVP und danach wurde er Super Bowl-Sieger und mehrfacher NFL-MVP der Saison. Also da sieht man die Entwicklung der Spieler. Selbst heute spielen nur noch Spieler in der NFL, die 2007 in der letzten NFL-Europe-Saison gespielt haben. Und wenn man dann noch die Ausbildung sieht, die Coaches genossen haben, da sind also ganz viele Coaches heute auch noch in der NFL tätig, unter anderem mein Kollege Patrick Gesumme, der ja auch darüber die Möglichkeit hatte, professionelles Coaching zu lernen bei den Frankfurt Galaxy, Hamburg Sea Devils. Und dann konnte er ja auch in der NFL in den Trainingslagers zweimal so eine Art Praktikum absolvieren. Das heißt, er war 3 Wochen während des Trainingslagers als Assistant Coach in der Hinsicht, dass er mitlaufen konnte die Meetings machen, hat die Philosophie rübergebracht bekommen, konnte lernen von den Coaches und hat dann sein Wissen mitgenommen nach Deutschland, Europa und hat halt hier gecoacht. Aber in der NFL als Assistant Coach war er nicht offiziell während der Saison tätig, aber diese 3 Wochen zweimal, also insgesamt 6 Wochen, werden ihm in seiner Coaching-Entwicklung so viel gebracht haben, wie für uns wahrscheinlich 5 Jahre Erfahrung in Europa.
Warum ist denn die NFL nach London gegangen, bei den ganzen Erfolgen der deutschen Teams?
Es gibt 2, glaube ich, maßgebliche Gründe. Oder dann sind es sogar 3. Wembley Stadion steht relativ leer. Da spielt kaum jemand sonst, ne? Sind halt reine Eventstadien, da spielt ja kaum eine Mannschaft, wenn nicht gerade irgendein Fußballstadion umgebaut wird. Dann relativ gute Erreichbarkeit von überall, Riesenflughafen, ne? Und Direktflüge komplett in alle USA-Städte. Und der 3. Grund ist, dass England schon oder Großbritannien schon seit, glaube ich, Mitte der 70er Jahre so in dem Dreh, NFL-Spiele im Fernsehen zeigt und einfach die Sprachbarriere wesentlich kleiner ist, weil wir sehen es ja an jedem Wochenende, an jedem verdammten Sonntag müssen wir versuchen, den Zuschauern, die es noch nicht kennen, American Football wieder darzustellen, ohne Anglizismen zu benutzen. Das geht manchmal nicht. Was willst du zu Fumble sagen? Kannst ja nicht hier sagen, oh, ein freier Ball, ja, sondern hey, Fumble. Ja, also sowas musst du dann im Englischen nicht übersetzen. Und deswegen ist halt auch durch die Fernsehpräsenz in Großbritannien mit Football der Weg nach London der logische Schritt gewesen. Also die Zusammenarbeit und außerdem sitzt das internationale Büro der NFL für Europa halt in London.
Man munkelt ja, dass eins der Teams aus Florida rüberkommt.
Ja, wenn, dann ist es Jacksonville. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass sie es wirklich machen, denn wie willst du das mit den Interconference Games machen, mit der AFC und den West Coast Teams? Du kannst ja, ja, von Jacksonville, also von der Ostküste der USA nach London zu fliegen, ist fast genauso weit wie von der Ostküste der USA zur Westküste zu fliegen. Du hast auch 3 Stunden Zeitverschiebung, fliegst auch 6 Stunden. Ja, also ist logistisch nicht so riesig, aber wenn du dann in die Playoffs kommst oder wenn du dann in die Situation kommst, du spielst ja nicht nur gegen Ostküstenteams, du musst ja bis nach L.A. und das in einem regulären Spielbetrieb jede Woche. Also für ein Spiel kann man das machen, weil man dann vielleicht in der nächsten Woche auch die Bye-Week hat, so wie L.A. das ja normalerweise hat, wenn die da spielen.
Das andere Team muss ja auch dann
reisen. Genau. Und die anderen 16 Mannschaften müssten ja dann, wo willst du denn in welcher Division angliedern? Da musst du ja, wenn die in Jacksonville spielen, dann musst du ja die gesamte AFC South jede Woche rüberfliegen lassen. Das ist Wahnsinn.
Also ich glaube, der Gedanke war, wenn wir täuschen, dass die 2 Spiele mindestens drüben spielen, dann spielen sie wieder zu Hause und immer die Teams, die kommen, haben danach Bye-Week. Die gibt's auch.
Genau, das ist ja jetzt mit der International Series schon nicht anders. Normalerweise ist es so, die Mannschaften, die in London in 1 dieser 4 Spiele spielen während dieser Serie, haben die Woche danach Bye-Week. Das ging dieses Jahr mit den Miami Dolphins nicht, weil die halt die Auswirkungen des Hurricanes hatten und hatten ihre Bye-Week in Woche 1. Da haben sie auch ganz schön gejammert, weil sie nach dem London-Spiel halt nicht nur die Niederlage verkraften mussten, sondern den Jetlag und auch noch die Reisestrapazen allgemein. Und auch die Coaches mögen sowas überhaupt nicht, weil das ist eine Veränderung des Wochenablaufs. Auch ein Thursday-Night-Game ist für die Coaches Horror, weil sie einfach viel weniger Vorbereitungszeit haben. Und du kannst zwar den Jungs sagen, ihr geht früh schlafen, und du kannst auch sagen, leg dich im Flugzeug hin und lest schon mal das Playbook für nächste Woche. Passiert ja nicht. Also die Spieler sind dann nach dem Spiel platt. Die fliegen direkt nach dem Spiel direkt nach Hause. Also duschen, essen, zack, Flieger. Dann kommst du am nächsten Morgen um 4 Uhr morgens da in den USA an und probierst dann mittags ins Meeting zu gehen. Keine Chance. Das heißt, du verlierst mindestens 1,5 Tage in der Vorbereitung. Und das ist für Coaches ein Graus. Also absolutes Graus. Ja, die Bye-Week hilft, aber das kannst du ja nicht jedem machen.
Das Team, was in London spielen würde, ich meine, das wäre ein sehr großer finanzieller Aufwand, weil das bräuchte quasi 2 Headquarter. Das bräuchte 1 in London und das bräuchte 1 in den USA.
Naja, also der finanzielle Aspekt in Sachen NFL, den können wir mal weglassen. Weil ja,
wenn man fast die doppelten Kosten allein an Gebäuden hat, macht, glaube ich, auch so ein NFL-Team schon.
Meistens gehören die Gebäude sowieso den Besitzern, von daher ist es nicht so schlimm. Also man muss mal die Relation sehen. Die Team-Owner sind eigentlich meistens Leute, die nicht am Hungertuch nagen. Also die haben ein paar Milliarden auf dem Konto. Denen ist es nicht so wichtig. Aber was viel wichtiger ist, ist natürlich die gesamte Logistik der anreisenden und abreisenden Teams und dieses Durcheinanderbringen des Rhythmus und die Vorbereitung. Also der finanzielle Aspekt, der wäre gar nicht so riesig, weil die verdienen ja auch Geld. Also wenn die in London spielen, dann kannst du davon ausgehen, dass sie die Hütte voller haben, als wenn sie in Jacksonville spielen. Aber trotzdem ist der finanzielle Aspekt erstmal nur der Hintergrund. Alles, was vordergründig ist, ist der sportliche und Ablauf. Und da muss noch eine ganze Menge passieren. Eigentlich müssten sie dann quasi wieder so eine Art Ablegerliga oder so eine Division nach Europa schicken, damit einfach die Wege auch kürzer werden. Aber nur mal als Hintergrund, jede NFL-Mannschaft hat zu Zeiten der NFL Europe rund $500,000 in einen Topf bezahlt für die Entwicklung der NFL Europe. Das heißt, da hast du schon mal $16 Millionen gehabt. Und das ist für die Portokasse. Die Liga setzt insgesamt inzwischen sind es mehr, ich glaube vor 3 Jahren waren es $9 Milliarden um. Nur die NFL. Da sind nicht die Team-Owner dabei, die kriegen natürlich Gelder von der NFL, aber die NFL als Organisation ist die bestverdienste Sportart der Welt und Liga der Welt. Die Dallas Cowboys verdienen pro Jahr insgesamt mit allen, mit Umsätzen im Stadion und sowas, $600 Millionen. Verdienst. Und das niedrigste Team, also das Team mit dem geringsten Gewinn war, jetzt wird sich's ändern, war die Atlanta Falcons mit $25 Millionen. Das heißt also, kein Team der NFL schreibt rote Zahlen. Im Gegensatz zu Baseball, NHL, also Eishockey oder anderen Menschen. Also das sind ganz normale Listen, die kann sich jeder im Internet anschauen. Die Atlanta Falcons werden jetzt nach oben gehen, weil sie ein neues Stadion haben. Und die Los Angeles Chargers werden erstmal nach unten gehen, weil sie ihr Stadion nicht vollkriegen. Von daher, das sind immer so ein Wandel. Aber kein Team der NFL macht Verlust. Und da sind den 500.000 so Schnurz. Und wenn sie noch ein Haus kaufen müssen für 1 Million, macht das der auch. Also, wie gesagt, da kannst du einen Haken ranmachen. Sportlich, organisatorisch, logistisch. Das ist das große Problem bei internationalen Spielen.
Jetzt geht es in dem Buch ja auch darum, wie du in die Medienarbeit eingestiegen bist, du als Radio- und TV-Reporter gearbeitet hast. Es gibt ja diese Geschichte, dass du irgendwie im Sat.1 Frühstücksfernsehen gestrippt hast.
Ja, wir wollen es mal nicht übertreiben, gestrippt ist ein bisschen übertrieben. Das war eine Einladung im Februar 2015, da hieß es, NFL wird übertragen bei Sat.1 und im Anschluss ist ja gleich die Übergabe zum Frühstücksfernsehen und da war mein jetziger Kollege Matthias Killing als Moderator und ein paar Tage vor dem Super Bowl kam die Anfrage an mich, ob ich zum Interview kommen könnte. Da habe ich gesagt, ist schon hart. Football gucken, dann sitzt man ja beim Super Bowl meistens bei Burger und Bier und hat dann einen netten Abend und dann muss man den noch verlängern, weil man ja dann nach dem Abpfiff quasi ins Fernsehstudio musste und dann kam natürlich auch die Idee, im Fernsehen, da musst du auch probieren, noch einigermaßen gerade auszureden. Musst du dich also während des Spiels zurückhalten und darfst nicht so feiern. Ja, es kam dann die Anfrage, habe ich gesagt, okay, mache ich. Dann kam die nächste Anfrage, kannst du auch Footballzeug mitbringen? Ja, mache ich auch, weil da mache ich ja Werbung für mein Team, die Berlin Adler. Habe ich also aktuelle Sachen besorgt, Shoulderpad, Hose, Helm, Ball. Und dann hieß es noch, kannst du es auch anziehen? Da war ich einen Moment ruhig und habe überlegt, habe gesagt, wozu? Weil ich bin 48 Jahre alt jetzt inzwischen, das will doch keiner mehr sehen. Und da habe ich mich dann breitschlagen lassen und habe gesagt, gut, wenn ich den Helm auf habe, erkennt mich ja vielleicht auch keiner, dann kann ich das machen. Das war auch morgens um 5:30 bis um 8. Also ich weiß, dass die Football-Leute nicht unbedingt wach geblieben sind. Erstaunlicherweise haben mich danach ziemlich viele darauf angesprochen, dass sie es doch gesehen haben. Und dann hieß es während der Sendung, was macht denn so ein Footballspieler aus oder was trägt der dann noch unter dem Pad? Und da habe ich dann Helm ausgezogen, den hatte ich natürlich auch nicht auf, aber Schulterpad ausgezogen und da hatte ich nur noch ein T-Shirt an. Also das war dann das Ende des Strips, also mehr ging's nicht. Wobei ich dann noch mal ganz kurz in die Hose gegriffen habe und gezeigt habe, was für Pads man in der Hose noch hat, um zu sehen, dass es gar nicht so viel ist. Also Strip ist ein bisschen viel, aber ja, ich habe einiges dafür gegeben, den Football nach vorne zu bringen. Das ist der Grund für die Frühstücksfernsehquote an diesem Tag, genau. Wobei, das steht, glaube ich, nicht in meinem Buch.
Schreibt dann eine Fortsetzung.
Ja, es endet ja, und das kann ich ja schon mal so als kleinen Appetithappen geben, es endet ja in dem Moment, dieses Buch Romo 83, ein deutsches Footballleben, ist nicht ganz komplett, weil ich quasi mit dem letzten Satz mich dafür bedanke, dass ich zur RAN NFL gekommen bin und dort dann angefangen habe. Und da das ist ein immer noch bestehender Prozess ist, ich bin immer noch bei RAN NFL und Pro7 und Pro7 Max. Und da habe ich gesagt, darüber schreibe ich jetzt noch nicht. Und ich habe auch die Gelegenheit, dank meines Verlegers Johannes beim Randbreiten Verlag, dass ich noch ein weiteres Buch schreiben darf und theoretisch sogar noch eins. Ich weiß noch nicht genau, worüber. Aber wir werden sehen. Also vielleicht ist das nicht das Ende. Ich weiß, wie anstrengend es war und wie viel Nerven es auch gekostet hat und wie viel schlaflose Nächte es dann gerade zum Ende hin. Weil wie es jeder weiß, man hat so lange ein Motivationsproblem, bis man ein Zeitproblem bekommt. Musste es ja fertig werden und ein Glück ist es ja dann auch im Zeitrahmen fertig geworden. Und bin auch ein bisschen stolz, dass es fertig geworden ist. Von daher, ich kann es euch nur ans Herz legen, auch ihr da draußen im Stream, die ihr zuhört. Also ihr habt es ja hoffentlich mitbekommen, es ist nicht alles bierernst und es ist auch nicht alles nur rein statistisch oder faktentechnisch. Da ist eine ganze Menge auch Privates dabei. Das sind Teile, die auch wirklich schwer waren für mich, verletzungstechnisch, die ich da behandelt habe oder auch verhaltenstechnisch, was ich gemacht habe und was ich bereue und was ich falsch gemacht habe und was ich gut gemacht habe und was toll war. Also nicht alles ist nur lustig und nicht alles ist nur erfolgreich, sondern es sind halt in 30 Jahren von 1987 oder eigentlich sogar noch länger von meiner Geburt bis 2015 eine ganze Menge Sachen in meinem Footballleben passiert.
Ja, ich habe jetzt noch eine Frage von außen.
Da hört jemand zu, finde ich
toll. Rainbow Cave.
Oh, den kenne ich.
Kennst du, gut. Wie siehst du den Personenkult, der durch RAN NFL quasi um dich und deine Kollegen entstanden ist? Und wie wirst du jetzt in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wirst du auf der Kanten angesprochen?
Es passiert, also wenn ich jetzt mal für mich spreche, es passiert deutlich häufiger, weil früher war es so, wenn ich während der aktiven Zeit rumgelaufen bin, dann haben die meisten Leute mich nicht erkannt, weil da war ich ja meistens nur in der Zeitung oder mal auch im Fernsehen mit Helm zu sehen und mit Schulterschutz. Das heißt, der Wiedererkennungswert war relativ gering. Inzwischen ist es natürlich so, wenn man sein Gesicht in die Fernsehkamera hält, dann muss man damit leben, dass man auch mal erkannt wird. Bei mir geht's noch. Also es hält sich in Grenzen. Ich merke es, wenn ich teilweise mal in einen Raum komme oder irgendwo in die Öffentlichkeit gehe und auch im Supermarkt bin. Und dann gucken die Leute schon mal so nach dem Motto, den kommt mir bekannt vor oder kommt mir noch irgendwie, habe ich schon mal gesehen. Aber dieses Ansprechen von ganz Wildfremden, das hält sich in Grenzen bei mir. Das ist okay. Wobei ich eigentlich auch immer den Leuten gegenüber, ich bin höflich erzogen und antworte und stelle mich zu Rede und Antwort und frage und bin inzwischen auch gegen Aquapocket geimpft. Das heißt, Selfies können wir auch machen. Also von daher ist alles fein. Ich genieße das natürlich auch, klar. Wer genießt denn diese Anerkennung nicht? Also das wäre falsch zu sagen, das ist mir zu viel, weil es ist es nicht, definitiv. Und mein Social-Media-Leben, Kult, den man, wenn man es so nennen will, ist ja auch noch überschaubar. Also ja, ich habe eine ganze Menge Twitter-Follower inzwischen, für mich als Privatmensch. Facebook habe ich auch eine Fanseite und da tummeln sich auch einige. Und was ich schön finde, ist, dass ich immer wieder angesprochen werde von Leuten, die mit mir Kontakt hatten, die dann sagen, ist ja schön, dass man sich mit dir ganz normal unterhalten kann. Ich bin inzwischen schon das ein oder andere Mal bei Fan-Treffen gewesen von deutschen NFL-Fanclubs, sei es die German Seahawkers, sei es die Niner Empire Germany, das heißt also der 49ers-Fanclub, den es in Deutschland gibt. Bin mir auch absolut nicht zu schade, da hinzugehen. Und da nehme ich auch keine Gage oder sonst irgendwas, weil ich bin Football-Fan. Entweder ich gehe dahin, weil ich Spaß habe, oder ich lasse es, weil ich keine Zeit habe. Und deswegen ist mir das sehr lieb und teuer, da hinzugehen und mit Leuten zu sprechen, die mir auch ein ehrliches, offenes Feedback geben. Und das Schönste, was ich immer kriege an Feedback, sind meine ehemaligen Mannschaftskameraden, mein Umfeld in Sachen Berliner Football, die Leute, die ich da treffe und die dann sagen, ey Jungs, ihr macht einen guten Job, ihr könnt das und das vielleicht noch besser machen oder lasst das und das doch weg. Aber das sind ehrliche Antworten, weil ich frage gar keine Fragen, sondern die sagen mir es einfach und die wissen auch ganz genau, wie sie mit mir umgehen können. Die können mir alles sagen, was sie denken, und wenn sie meinen, ich mache da Mist, dann sollen sie es mir geradeaus sagen, damit kann ich auch leben, weil Leben ist ja nicht nur eitel Sonnenschein, sondern man muss auch kritikfähig sein. Und das, glaube ich, bin ich in meinem Alter inzwischen durchaus, dass ich auch damit umgehen kann, wenn mir jemand sagt, ey, Motzkus, halt doch mal die Fresse, du erzählst nur Blödsinn. Damit kann ich weniger umgehen, weil Kritik soll geäußert werden, indem sie sachlich ist und fundiert und sagen, da hast du aber einen Fehler gemacht, dann bin ich der Letzte, der sagt, ah, ich weiß aber alles besser. Von daher, mein ganzer Auftritt, den ich da mache und den ich persönlich mache, ich kann da nur für mich reden. Und ich weiß, dass es bei Icke nicht anders ist. Also Icke ist eher so ein schüchterner Kerl, der sogar in der S-Bahn angesprochen wird in München inzwischen und er mir das gar nicht so lieb und recht ist. Der wollte auch gar nicht vor die Kamera. Der eine oder andere mag es mehr, der andere mag es gar nicht. Also es gibt ja auch Leute von uns, die Social Media nicht vertreten sind. Ich habe mich bei Twitter auch lange gewehrt, weil ich damit nichts am Hut hatte. Ich kannte Twitter vorher nicht wirklich. Und jetzt habe ich innerhalb von anderthalb Jahren irgendwie 16.000 Follower, wo mir das schon fast ein bisschen Angst macht, weil wenn ich mal was Falsches schreibe oder mal ein persönliches Statement sage, wo ich sage, das ist Roman Motzkus Privatperson, dann kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere sich da auch angegriffen fühlt oder sagt, das ist das für ein Idiot. Aber bisher, toi toi toi, hält sich das alles sehr in Grenzen, auch diese Mobbing-Geschichten oder Anfeindungen, die andere Leute da schon teilweise abgekriegt haben, sind bei mir nicht und hängt aber auch damit zusammen, dass ich mich, glaube ich, in diesen Social-Media-Bereichen genauso verhalte, wie ich eigentlich als Privatperson bin oder als Mensch. Dass ich bin höflich erzogen worden, ich probiere mit Leuten höflich umzugehen und auf Leute einzugehen. Wenn sie mich was fragen, kriegen sie eine Antwort. Wenn sie mich vorbeigehen lassen und komisch angucken, dann laufe ich halt weiter mit gesenktem Blick. Das ist mir dann auch egal. Oder mit stolzem Blick. Und ja, wenn man mich anspricht, rede ich. Wenn man mich in Ruhe lässt, halte ich die Klappe.
Ganz einfach.
Von daher, Kult ist schön, macht Spaß, aber muss alles im Maßen bleiben.
Wie hat sich der Hype auf deinen eigentlichen Job ausgewirkt?
dass ich montags abends ziemlich müde bin. weil das wissen einige inzwischen, ich sag's auch immer gerne, weil Football ist für mich mehr als nur ein Beruf sozusagen, weil es ist für mich eigentlich Hobby, das ich zum Beruf machen konnte. Ich habe aber wirklich einen Hauptjob, einen wirklichen legalen, normalen Job. Ja. Ich bin selbstständig mit einem Partner von mir zusammen, mein Partner Marc Nützel, den ich sehr, sehr, sehr viel zu verdanken habe, weil der mir nämlich den Montagmorgen freiräumt und auch mal den Mittwochnachmittag, wenn ich in der Telefonkonferenz hänge. Normalerweise gehe ich halt Montag bis Freitag ganz normal arbeiten, so wie ihr, die hier rumsitzen oder ihr, die da draußen zuhört. Hab eine Firma für Kommunikationstechnik und bin dort wirklich eingebunden, bin Geschäftsführer und mache Vertrieb und Technik und Sonstiges. Gehe also wirklich Montag bis Freitag normal arbeiten, habe noch eine Familie, habe auch noch ein Hobby und probiere noch so irgendwas unterzubringen. Das heißt also, mein eigentlicher Stressfaktor, den ich dabei habe im normalen Leben, ist halt wirklich, dass ich von Sonntag auf Montag relativ wenig schlafe. Spiel habe ich meistens Spätspiel, bin dann um 1:30 fertig, gehe ins Hotel, stehe um 5:30 wieder auf, weil um 7 Uhr der Flieger zurückgeht, weil ich muss ja Montagmorgen auch im Büro sein, arbeite dann bis um 5:30 und dann ist Montagabends spätestens nach Walking Dead Feierabend.
Und hast du jetzt mehr Aufträge?
Erstaunlicherweise habe ich wirklich auch in meinem Businessumfeld auch Leute, die Football gucken. Das zieht sich ja wirklich überall durch. Und der ein oder andere hat mich jetzt darauf angesprochen. Aber es ist nicht so, dass ich sage, hey, hier kommt Roman Motzkus und gibt mir die Aufträge. Das funktioniert leider noch nicht, da muss ich noch ein bisschen mehr arbeiten. Aber es erleichtert teilweise Akquisegespräche, ganz ehrlich. Weil wenn ich dann mit jemandem sitze, kam heute auch hierher von einem Termin in Halle, wo mein Gegenüber mir dann ganz stolz erzählt hat, dass sein Bruder Riesen-Football-Fan ist und er mich kennt, also vom Sehen. Und meinem Ansprechpartner das gar nicht so richtig bewusst wurde, aber da ich ihm gesagt habe, dass ich noch hierher komme und wieder schnell zurück muss aus Halle wieder nach Potsdam fahren, war das dann noch mal eine Viertelstunde mehr Gespräch, weil ich dann doch noch ein bisschen involviert wurde. Und wie gesagt, ich bin ein Typ, wenn ich angesprochen werde, dann antworte ich auch und das macht mir auch selber persönlich viel Spaß. Es ist nicht so, dass dadurch sich die Auftragsbücher selber füllen, aber den ein oder anderen Kontakt bekommt man dadurch und dadurch entwickelt sich wieder was. Das ist ein normales Businessleben. Da muss man dann halt auch sehen, wo die Prioritäten sind. Und wenn man es hart auf hart nimmt, habe ich halt 2 Jobs. Jeder Job ist für mich wichtig, aber ich kann den einen Job nicht wegen dem anderen fallen lassen. Ist so, fallen lassen ist das richtige Thema. Da fliegt gleich mein Handy. Nein, aber das ist halt für mich extrem wichtig, weil ich weiß, dass auch das NFL-Thema zeitlich begrenzt sein kann. Das kann auch relativ bald wieder vorbei sein, sei es dieses Jahr, nächstes Jahr, übernächstes Jahr. Wenn ich weitermachen darf, dann mache ich das liebend gerne. Ich habe mich eingependelt, ich weiß, wie ich während der Saison zu handeln habe. Von daher, ich kann das gut handeln und hoffe, dass ich danach dann auch weiter noch meinen normalen Job ausüben kann.
Wie viel Zeit brauchst du? Oder wie lange musst du dich immer vorbereiten für so eine Sendung? Ich habe mal Stadionsprecher gemacht hier mehrfach bei unserer B-Jugend. Und dann ist dann teilweise, kriegst du halt dann die Roster kurz vor Spielbeginn und dann musst du gucken und dann kannst du die Schrift nicht lesen. Das ist natürlich dann ein Ticken einfacher, aber ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen aufwandvoll.
Ja, also Stadionsprecher habe ich ja auch eine ganze Zeit lang gemacht und mache es immer noch beim German Bowl, beim deutschen Endspiel. Da muss ich ehrlich gestehen, da brauche ich meistens nur noch 5 bis 10 Minuten, weil das habe ich 10 Jahre lang gemacht. Also von daher ist es nicht so schlimm. So ein NFL-Spiel vorzubereiten, dauert schon ein bisschen. Und da sitze ich also in der Regel 3 bis 4 Abende, 3 bis 4 Stunden, um wirklich mich vorzubereiten. Klar, die Spielsituation, glaube ich, die brauche ich nicht mehr vorbereiten, weil die musst du intuitiv erkennen. Du musst erkennen, ob es ein Draw ist, ob es ein Laufspielzug ist, ein Pass ist, ob es ein Screen ist oder also die ganzen Sachen, die hat man ja auch drin. Die hast du ja selber, habe ich ja selber oft genug gemacht und die erkennt auch jeder Footballspieler oder jeder, der sich ein bisschen mehr mit Football beschäftigt hat. Aber Feinheiten. Welcher Spieler kommt woher? Was hat er gemacht? Mit wem hat er mal zusammengespielt? Jede Mannschaft gibt pro Woche eine Teammitteilung raus, diese Game Releases. Die sind ganz unterschiedlich vom Umfang her. Die einfachsten sind so 50 Seiten und die schwersten in Sachen wirklich schwer, wenn man sie auf Papier ausdrucken will, sind 400 Seiten an Vorbereitung, die du da quasi tagtäglich dann durchlesen könntest. Wobei inzwischen ist es so, dass man sehr gut, also ich jedenfalls sehr gut selektieren kann. Das heißt, diese the last time Statistik, die in jedem Game Release drin ist. Das heißt, also wann ist das letzte Mal 100 Yards erlaufen worden? Wann ist das letzte Mal 5 Touchdowns passiert von einem Quarterback oder sowas? Die überlese ich inzwischen. Wenn ich sie brauche, kann ich sie nachgucken, weil ich habe sie dann auf dem iPad dabei. Das liegt ja auch immer auf meinem Tisch. Ich habe also diese Game Releases dabei. Ich bereite mich aber so vor, dass ich die Spieler mir natürlich angucke, was haben die bisher gemacht, was ist ihre Stärke, was ist ihre Schwäche, wo sind sie besonders gut, wo können sie vielseitig eingesetzt werden und probiere da natürlich auch die eine oder andere Nuance noch rauszuziehen. Und seit ungefähr anderthalb Jahren gucke ich auch mal auf die eine oder andere witzige Statistik, die man dann halt daraus findet, wie das legendäre Dach auf Tür zu. Das findet man halt in solchen Game Releases und da kann man halt eine ganze Menge rauslesen aus diesen Dingern, aber es ist schon Arbeit. Also es ist nicht so, dass ich mich sonntags in den Flieger setze, eine Stunde mal im Internet surfe und dann kann ich das Spiel machen. Es ist schon so, dass ich mindestens Donnerstag, Freitag, Samstag abends mindestens 3 Stunden sitze und lese, vorbereite, Videos angucke, Spielsituationen probiere zu analysieren, was in der vergangenen Woche war. Das ist schon ein Job. Könnte man auch die ganze Woche machen.
Jetzt bist du Sonntag, 22.25 Uhr wieder dran. Carolina gegen New Orleans.
Richtig.
Wer gewinnt?
Schwer zu sagen, weil die NFL so ausgeglichen ist. Was für mich im Moment einen größeren Fokus hat, anstatt auf zu gucken, wer gewinnt, ist, dass ich das erste Mal als Kommentator eingesetzt werde an diesem kommenden Sonntag. Das heißt, die meisten Leute, die RAN NFL ja mal geguckt haben, genau, jetzt muss ich mir überlegen, ich sitze, ja, genau, spiegelverkehrt, ja, genau, ich mache quasi jetzt mal den, wenn man es im Amerikanischen sieht, den Play-by-Play, das heißt also den normalen Spielansager und neben mir wird Volker Schenk sitzen und der macht dann meinen Experten. Das ist ein bisschen kurios, weil ich musste mir dann quasi Situationen erarbeiten, wo ich Fragen stelle, die ich mir normalerweise selber beantworten kann. Aber es hat einen Sinn, weil wir wollen bei RAN NFL dieses Jahr natürlich auch eine Menge ausprobieren, zu gucken, welches Personal passt mit wem, was kann mal eingesetzt werden, um zum Beispiel krankheitsbedingt Lücken zu füllen. Und da ich ja schon oft Spiele auch alleine kommentiert habe, also auch vor RAN NFL, im Radio, im Fernsehen, im Stream, wirklich Spiele komplett, GFL, auch noch teilweise NFL Europe, alleine gemacht habe. Auch dieses Jahr beim RAN NFL Stream schon zweimal war. Sollte es mir nicht schwerfallen, aber natürlich ist es vor der Kamera noch ein bisschen anders, weil da kommt aufs Ohr noch ein paar Regieanweisungen, wir gehen jetzt in die Werbung oder das kommt Icke eingebunden oder es kommt der Teaser oder sonst irgendwas. Da kriegst du während des Spiels ganz viele Informationen auf unsere kleinen Mickey-Maus-Ohren, die wir da haben. Und deswegen ist es schon ein bisschen was anderes, aber ich denke mal, es wird auch eine lustige Sache sein und jetzt habe ich lange genug überlegt, um wer gewinnt zwischen Carolina und New Orleans und ich glaube, dass New Orleans zu Hause den Ticken besser sein wird als Carolina, weil beide Mannschaften sind extrem gut jetzt zurzeit, die letzten 3 Wochen, auch wenn New Orleans am Wochenende jetzt verloren hat, aber das sind halt beide Mannschaften, die 8 Spiele gewonnen haben und 3 verloren, also da sind gleiche Voraussetzungen, es ist ein Divisionsduell und diese NFC South ist, in der die ja spielen, die erfolgreichste Division der gesamten NFL. Weil nicht nur Carolina und New Orleans sind vorne mit 8-3, sondern im Moment, wenn der heute Stand Playoff-Beginn wäre, wären die Atlanta Falcons mit 7-4 auch in den Playoffs. Drei Teams und die sind die Winnings Division, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, mit 27-17 Siegen. Gibt es also, ihr merkt, ich bin schon ein bisschen im Thema, gibt es halt eine Situation, wo andere Divisionen, gerade heute dieses Jahr die AFC West, sich wahrscheinlich ein paar Scheiben von abschneiden könnte. Also das sind so Situationen, die man ganz, ganz schwer voraussagen kann. Ich glaube, die Saints sind mit 3 Favorit. Das heißt also, die Buchmacher in Las Vegas sagen, die Saints gewinnen zu Hause mit 3 Punkten mindestens Vorsprung. Kann man Geld drauf wetten? Ich würde es jetzt nicht unbedingt machen, aber es wird ein enges Spiel werden und es, wie es beim Football so ist, wer weniger Fehler macht, gewinnt.
Wildcard geben. Aktuell.
Genau. Richtig, weil der schlechteste Divisionssieger ja dann quasi in der Wildcard-Runde schon antreten muss, oder die beiden schlechtesten, nur die beiden ersten. Position 1 und 2 sind ja im Moment Minnesota und Philadelphia. Die werden ja im Moment gesetzt als Bye-Week. Und dann gibt's die anderen beiden Divisionssieger, die jeweils Heimrecht haben, die dann gegen die beiden Wildcard-Teams, die als Mannschaft 5 und 6 noch in die Playoffs kommen, müssten sie dann zu Hause antreten, aber 3 von 4 aus einer Division in den Playoffs ist öfter schon mal vorgekommen, aber ist schon mal eine Ansage.
Vor allem, wenn man mal vor 2 Jahren überlegt, das ist halt so mit die schlechteste Division.
Das ist ja das Schöne bei der NFL, dass sie so ausgeglichen ist über die lange Zeit. Nehmen wir mal die Cleveland Browns, sorry Johannes, mal kurz raus. Kleiner Redaktionshinweis, mein Verleger Johannes ist Cleveland Browns Fan und ist Leiden gewohnt. Aber diese Woche ist es vielleicht vorbei mit dieser Saison mit sieglos bleiben, weil sie spielen ja gegen Los Angeles Chargers. Das könnte wie in der vergangenen Saison der einzige Sieg der Saison werden. Ja, aber wenn man das jetzt mal über die lange Zeit sieht, es gibt immer mal Teams, die dominieren mehrere Jahre, dann versinken sie wieder so ein bisschen, dann kommen sie wieder hoch. Wenn man sieht, zum Beispiel die 49ers und Dallas Cowboys waren halt die Mannschaften der 90er Jahre, Pittsburgh Steelers auch, und dann war es ein bisschen ruhiger. 49ers, da weinen jetzt ein paar Leute hier im Raum, glaube ich, gerade, sind halt im Moment auch in einer tiefen Talsohle, die sie sich selber leider gebuddelt haben, aber sie können jetzt vielleicht mal wieder den Aufschwung kriegen. Deswegen, das geht immer auf und ab, ja. Mal ist die AFC West letztes Jahr die Division, die alles weggerotzt hat. Ja, die waren mit drei Mannschaften knapp in den Playoffs, zwei haben es nachher geschafft, die Denver Broncos nicht, aber dieses Jahr ist es halt die NFC South. Mal sehen, was nächstes Jahr kommt. Also das kannst du so wenig vorhersagen in der NFL. Durch die Klasse, ja, diese breite Klasse, dass eigentlich jeder jeden schlagen kann, außer die Browns, hast du halt wirklich eine Situation, die du vor der Saison nie festlegen kannst und auch während der Saison ganz schwer ist. Wer hätte gedacht, dass die Giants, wen haben sie geschlagen? Ich glaube, lass mich überlegen. Sie haben gegen die 49ers verloren und haben aber davor irgendeine andere Mannschaft geschlagen in ihren zwei Siegen, wo alle gedacht haben, ja, das geht sowieso nicht. Also von daher ist es halt so unberechenbar. Wer weiß, halt nächstes Jahr kann es auch die AFC North sein oder die AFC West ist beste Beispiel, hopp oder top. Und dann haben wir noch die South in der AFC, die letzten Jahre immer mit 8-8 oder so die Division gewonnen haben. Also 8 Siege, 8 Niederlagen, wo du gedacht hast, was machen die Houston Texans in den Playoffs? Die haben da nichts verloren. Weil nämlich die Denver Broncos mit mehr Siegen und Niederlagen, also weniger Niederlagen, eigentlich besser platziert waren. Aber die Divisionssieger kommen nun mal automatisch in die Playoffs. Von daher, ich finde es schön, dass es ausgeglichen ist und dass immer wieder andere Mannschaften mal in die Playoffs kommen.
Was mit Fußball vergleicht.
Ja, ein FC Bayern pro Sportart reicht ja.
Was hast du denn zu Brady? Ich meine, der Mann ist 40.
Richtig.
So, 8 Jahre
jünger als Jürgen
ist immer noch.
Okay, ich kann das gut verarbeiten, keine Sorge. Nein, aber Tom Brady ist ein Phänomen. Also das muss man wirklich sagen. Auch Brett Favre hat noch mit über 40 gespielt. Auch Jerry Rice als Wide Receiver, was auch wirklich beeindruckend ist, hat auch noch mit über 40 gespielt. Es gibt solche Ausnahmeerscheinungen. Kleine Pause, Werbung?
Ja, ich weiß, aber ich musste mal auffüllen.
Es ist halt wirklich so, dass Tom Brady vor allen Dingen in Kombination mit Bill Belichick eine Variante ist, die wird es in der NFL wahrscheinlich nie wieder geben. Die haben jetzt 17 Jahre hintereinander einen Winning Record. Das heißt also mehr Siege als Niederlage. Hat keine andere Mannschaft in der NFL geschafft. Es gab zwei Mannschaften zuvor, die es geschafft haben. Die Dallas Cowboys von 73 bis 85 und die San Francisco 49ers in den 90er Jahren. Die hatten 16 Mal ein Winning Record. Und jetzt sind die Patriots die einzige Mannschaft, die da alleine vorne steht. Und das sind Zahlen, die in der Kombination nur zu erreichen sind mit einem Bill Belichick, mit einem Kraft als Owner, und also Robert Kraft, und mit einem Tom Brady, der glücklicherweise auch nicht oft verletzt ist. Also der hat einen Kreuzbandriss gehabt und das war's. Von daher ist das wirklich eine Variante. Der tut aber auch unheimlich viel dafür. Der hat seinen gesamten Lebensstil umgekrempelt, seinen gesamten Ernährung umgekrempelt, der lebt also nur noch für diesen Sport und kann eigentlich, glaube ohne Football nicht sein. Wenn der zu Hause mit seiner Frau Giselle Bündchen den ganzen Tag alleine zu Hause wäre, glaube, da würde einer von beiden schnell das Messer zücken oder sowas, weil die es gar nicht gewohnt sind, dass jemand die ganze Zeit da ist. Sie ist auf Tour, macht immer noch Modeling-Jobs, er ist immer beim Football. Von daher ist das, aber die ergänzen sich super. Und was ein absolut geniales Phänomen ist, ist die Scouting-Abteilung der New England Patriots. Weil egal, wer um Brady und Belichick spielt, sei es ein Randy Moss damals, sei es ein Julian Edelman, sei es ein Gronkowski, die sind alle ersetzbar. Alle von diesen Jungs, die dann auch mal ausfallen und weg sind. Ich meine, dieses Jahr, so viel Verletzte wie dieses Jahr hatten die noch nie. Deswegen haben die auch zu Anfang relativ schlecht gespielt für ihre Verhältnisse. Jetzt stehen sie bei 9-2, ne? Und haben also 9 Spiele gewonnen, 2 verloren. In einer Situation, wo alle Mannschaften auseinandergebrochen werden. Und das fängt halt an mit diesen drei vorne, das heißt also Belichick, Brady, Kraft, weil Kraft gibt diesen Hintergrund, auch wenn du mal ein bisschen ins Klo gegriffen hast, darf er trotzdem weitermachen. Und die finden immer wieder Spieler, die faszinierend sind. So ein Typ wie, wie heißt er nochmal, Hogan, Chris Hogan, der hat in seinem College nur ein Jahr Football gespielt, 3 Jahre Lacrosse. Und den haben sie in die NFL geholt, obwohl der gar kein Scouting-Combine dabei war. Da war irgendein College-Pro-Day mal da und hat gesagt, ich mach mal mit nach einem Jahr College-Football spielen. Und dann haben sie den in die NFL geholt. Bei Buffalo hat der nichts gerissen, bei den Patriots ist er auf einmal einer der Säulen. Also das zeigt die Entwicklung. Julian Edelman hat in seiner gesamten sportlichen Karriere vorher nie Wide Receiver gespielt, bevor er zu den Patriots kam. Und hat vorher College, Quarterback, Receiver, Defense Back.
Gespielt.
Ja, aber
weil er extra umgeschult hat, um in die NFL zu kommen.
Das war aber so eine Situation, die kein Mensch vorher auf dem Papier hat. Und die haben ihn geholt, bupp, hat funktioniert.
Und mit dieser Loop-Hodelei auf die Patriots.
Schlimm genug als 49ers-Fan, Entschuldigung.
Von Roman Motzkus, Autor von Romo 83, ein deutsches Football-Leben, lassen wir auch den Football-Abend jetzt ausklingen. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß wie wir hier drin. Roman und ich danken dem Team von Mein Sportradio für die schöne Gelegenheit und für den tollen Abend.
Ja, danke schön.
Und einen schönen Abend da draußen.
Ciao, ciao, mach's gut.
Ein Leseabend mit Roman Motzkus. Romo 83. Ein deutsches Football-Leben.
Mein Buch über meine Karriere im American Football.
Live auf meinsportradio.de und in der kostenlosen App für iOS und Android. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.